Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Für euch sitzen hinter Mikro, wie fast immer, Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo, der für diese Sendung auch verantwortlich ist.
Ja, und Kim Kornappel, moin.
Moin ist ein gutes Stichwort, denn wir haben dich nicht einfach so dabei, sondern zu einem relativ speziellen Thema. Stell dich doch erstmal vor.
Ja, ich bin Kim, ich bin vom Weserfunk, vom Werder Bremen Podcast, in dem ja auch die Feuilletöne regelmäßig zu hören waren und zu hören sind. Und darf jetzt bereits zum dritten Mal in Folge, das dritte Jahr in Folge hier so ein bisschen mitmischen. Also ich bin quasi die dritte Welle Kim steht jetzt an von den Feuilletönen. Ob das Gott, so oh gut Gott. Ist, das wird man hinterher sehen.
Gibt es eine Impfung?
Ja. Muss ich die Ohren zuhalten vielleicht auch. Das weiß ich nicht.
Mal abwarten. Ihr habt ja, also speaking of Weserfunk, bei euch ist ja einiges anders geworden. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ist nicht nur Werder Bremen noch in der Bundesliga gewesen, sondern der Weserfunk auch noch unter der Ägide eines, ja, wie halt nennt man das, so also ein Mein Sport-Dingsbum?
Hoster.
Ja, Hoster, ja. Genau. Und ihr seid jetzt aber selbstständig und steht auf eigenen Fußballschuhen.
Ja, genau. Wir haben das Fußballinternat von Mein Sport-Podcast haben wir verlassen. Und versuchen das jetzt so auf eigene Faust, hatte verschiedene Gründe, einfach weil wir es auch irgendwie selber ein bisschen aufziehen wollten. Bei Mein Sport Podcast gab es auch viel Werbung. Das, auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch einen größeren Hoster bei uns im Hintergrund und wir wollten das einfach so ein bisschen, die ganzen Strukturen mal so ein bisschen ändern und mal so ein bisschen weg von, wir werden ständig unterbrochen von Werbung, weil wenn wir schon Werbung haben, da, also wir sind jetzt nicht Werbung gegenüber, also komplett unaufgeschlossen, das wäre schon okay, aber wir würden auch gerne dann was davon haben, um damit was Gutes zu tun, denn das ist so ein bisschen unser Steckenpferd, wir haben auch so einen Merch-Shop und sowas alles und alle Gewinne, die wir damit erwirtschaften, die spenden wir auch immer an den guten Zweck, das sind verschiedene gute Zwecke, das wechselt auch und ja, so ein bisschen haben wir gedacht, dann können wir auch da mal versuchen, selber was auf die Beine zu stellen. Und das läuft auch ganz okay bislang.
Da hat sich ja einiges geändert, ne? Ihr habt neue ModeratorInnen dazu gewonnen.
Ja, wir haben das Team einfach vergrößert. Wir haben einfach festgestellt, dass mit dem alten Team vier Leute, eine davon, Johanna, Gründungsmitglied, einfach wenig Zeit hatte. Und das ist dann auch okay. Und das muss ich dann auch akzeptieren. Die war lange schon nicht mehr mit dabei. Und wir einfach festgestellt haben, dass wir die anderen drei, die dabei waren, halt auch in Jobs sind, die das auch mit sich bringen, dass man mal sehr lange arbeiten muss oder auch mal sehr kurzfristig arbeiten muss und haben einfach gedacht, okay, wir müssen das Team vergrößern und wir wollten halt auch das Team wieder diverser aufstellen. Also nicht der ein paar alte weiße Männer reden über Fußball-Podcast, davon gibt es sehr viele, davon gibt es auch sehr viele gute und sehr viele schlechte. Haben wir gedacht, komm, dann sind wir vielleicht nachher auch einer von den sehr vielen schlechten, aber wir sind ein bisschen diverser aufgestellt und haben uns den Lennart dazu geholt, der macht jetzt noch nicht so viel Diverses dazu, aber vor allem Solveig und Kirsten sind auch mit dabei in unserem Team und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das Team auch in den Meinungen ein bisschen diverser aufgestellt haben. Es geht mittlerweile ab und zu mal heiß her bei uns. Das war früher nicht der Fall, da waren wir fast immer alle einer Meinung und das ist auch ein bisschen langweilig, immer einer Meinung zu sein. Das versuchen wir jetzt ein bisschen anders zu machen.
Perfekt.
Was sich auch geändert hat und damit kommen wir zum einer der großen Themen, also zu dem großen Thema, worum es hier auch gehen soll. Was sich auch geändert hat, Werder Bremen ist nicht mehr Teil der Bundesliga. Werder Bremen spielt in der zweiten Liga. Das war im letzten Jahr auch noch anders, als wir uns das letzte Mal getroffen haben.
Ja, das war da auch noch nicht so abzusehen, dass sich das so schnell ändert.
Du hast recht. Da so ist das mit der dritten Welle, die weiß man vorher nicht zu einzuschätzen.
Entschuldigung. Ja, man hätte vorher Maßnahmen ergreifen können, aber man fühlte sich so wohl. Also Werder Bremen war so ein bisschen wie der diesjährige Corona-Sommer. Eigentlich wusste man, man muss was tun, aber es ist ja eigentlich ganz okay gerade so. Ne? Und plötzlich waren die Zahlen nicht mehr so gut. Also die Inzidenz steigt und bei Werder gingen die Punktezahlen, die sind nicht mehr so gestiegen. Und plötzlich ist man Zweitligist. Und wobei plötzlich stimmt nicht ganz, das Jahr davor in der Relegation und die Jahre davor auch häufig im Abstiegskampf gesteckt. Also es war jetzt keine Entwicklung, die sich nicht abgezeichnet hat, was ja umso mehr für dieses Gleichnis spricht mit Corona. Man hätte reagieren können und so ein bisschen Strukturen und andere Sachen verbessern können und müssen wahrscheinlich.
Aber hätte man das nicht schon vor 10 Jahren machen müssen? Also bin ja immer der Meinung, Werder Bremen ist ja eigentlich nicht mit Kofeld abgestiegen, sondern eigentlich mit Alofs und den Ideen, einfach weiterhin oben mitzuspielen und da hinterher zu laufen und immer weiter oben mitspielen, meinen zu müssen. Diese Selbstverständlichkeit, Werder gehört dahin. Das hier habe ich damals schon für einen ganz großen Fehler gehalten. Und dann ist man halt immer mehr ins Risiko gegangen, hat immer mehr das Eigenkapital aufgebraucht. Und das ist ja das eigentliche Problem. Du kommst ja in so eine Spirale rein irgendwann mal.
Ja, wenn du irgendwie so einen Gipfel erklimmen willst und du merkst, oh, wir müssen noch ein bisschen was tun, oder du packst den Rucksack im Endeffekt immer voller, dann wird es immer anstrengender. Und wenn du dann mal ein Stolpern gerätst, dann rollst du aber ganz schnell richtig weit runter. Und das ist im Endeffekt passiert, muss man sagen. Man hat halt Strukturen gehabt, die für, ja, eigentlich auf wir wollen Meister werden und Champions League spielen gedacht waren, hatte allerdings ein Kader und auch andere Strukturen wie Nachwuchsleistungszentrum etc., die ja einfach da schon nicht auf dem Stand waren, die sie zu dem Zeitpunkt hätten sein müssen, heutzutage noch viel schlimmer. Das sind so Entwicklungen, die man verpennt hat. Man hat es halt wie anders gemacht, aber man ist auch lange immer noch so ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen. Und ich glaube, das ist immer das Gefährlichste, egal in was für ein Bereich. Wenn man gerade noch so durchrutscht, das ist wie der Schüler, der eigentlich nichts tut für die Schule, aber er macht immer noch eine 3, vielleicht sogar mal eine 2. Und dann sind die Abschlussarbeiten, ja, und dann haut das gar nicht mehr hin. Und dann steht er da und hat die 5 da reingesetzt in den Hauptfächern.
Ja, also das Problem ist eben auch, dass Werder werden ja auch keine Fehler verziehen. Ne? Also das Ding ist ja, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein blödes Beispiel zu nennen, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, wenn die sowas machen würden, ja, egal. Ne? Die legen nach und fertig. Und gut ist. So. Ne? Die steigen zwar trotzdem vielleicht mal ab, aber wenn überhaupt, dann steigen sie auch direkt wieder auf, weil die haben einfach die finanziellen Mittel, dass es denen egal sein kann am Ende des Tages. So. Und das ist bei Werder ja das eigentliche Problem. Uns wird ja nicht nur das Sportliche nicht verziehen, Werder hat halt auch die infrastrukturelle Geschichte nicht, um das finanziell immer wieder kompensieren zu können. Und das ist eben das Problem. Du kannst halt, du musst finanziell so viel besser sein als der Rest, quasi, um da ganz oben mitzuspielen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Man hätte halt mit dem Mittelmaß erstmal zufrieden sein müssen, sagt man im Nachhinein immer so leicht. Ne? Damals hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wir gehören da oben hin. So, Fans sind da ja auch manchmal nicht ganz schuldlos so. aber es ist tatsächlich schwierig, wenn man so, ja, im Grunde genommen so unverzeihliche Sachen macht, und die werden einem auch nicht verziehen. Ne? Also egal, was man macht, das haut einem viel mehr rein als irgendeinem so Verein, der wesentlich größer ist zum Beispiel. Wie zum Beispiel der HSV, auch wenn der schon länger in der zweiten Liga ist, die haben eine andere Infrastruktur und können im Grunde genommen, wenn die wieder aufsteigen, dann können die eigentlich von vorne anfangen und lustig vor sich hin tüdeln. Bei Werder haut das alles viel mehr ins Kontor im Verhältnis.
Ja, es gibt überhaupt kein Fallschirm.
Genau.
Das ist das Problem. Und man hat hier einfach dann auch jahrzehntelang zur Bundesligaspitze gehört, in einer Region, die halt eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Genau. So. Und die ist eigentlich auch schon in den 90ern nicht wahr. In der heutigen globalisierten Welt allerdings noch viel weniger. Richtig, also das ist so ein bisschen, als wenn ich nach wie vor in meiner Garage an meinem Computer werkele und mit Silicon Valley mithalten will. Und das funktioniert halt funktioniert immer mal wieder für eine kurze Zeit, und das sind dann so mittlerweile so die Aufsteiger, die dann aus der zweiten Liga mal für 1-2 Jahre in die Bundesliga hochgehen. Ob das dann eine Mannschaft wie Fürth ist, wo man die dann jetzt dieses Jahr merken muss, aber also ist aber sehr groß hier, also das ist auch sehr anstrengend hier und schlimm. Und
zu groß auch für uns.
Zu groß auch. Ja, ich bin immer noch nicht bereit zu akzeptieren, dass Werder vielleicht irgendwann mal eine dieser Mannschaften
ist. Nee, das glaube ich nicht.
Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie die Reise noch weitergeht, was andere Clubs angeht. Jetzt darf man nicht vergessen, du hast die Beispiele genannt, Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig. Nun hat das Bundeskartellamt ja in diesem Sommer eigentlich entschieden, dass diese 50+1 Sonderregelung, die Leverkusen und Wolfsburg haben, da sind wir, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen drauf eingegangen, auf 50+1 Regelung und Fernsehgelder und so. Also wer das nochmal hören will, der kann sich dann ja auch gerne nochmal die Sendung vom letzten Jahr anhören. da wird es ein bisschen mehr erklärt. Kurzum geht es einfach darum, dass es eine Sonderregelung für die ehemaligen Werksclubs von Bayer und von VW geht, die seit sehr lange besteht. Die heißt auch Lex Wolfsburg und Lex Leverkusen, glaube ich. Und die dürfen einfach Investorengelder reinpumpen von ihren Mütterkonzernen, wie andere Vereine es nicht dürfen. So. Und das wurde jetzt eigentlich entschieden, dass das nicht rechtmäßig ist, dass es diese Sonderregelung noch gibt. Nun könnte man natürlich denken, ja, dann ist das ja Pech für die beiden Vereine. Ich befürchte, es wird ja eher in die andere Richtung gehen, dass die 50+1-Regelung über kurz oder lang wahrscheinlich fallen wird und eventuell sogar EU-rechtlich gesehen fallen muss. Das ist ja auch die Frage, inwieweit das überhaupt vereinbar ist, dass es diese Sonderregelung gibt. Und an ein Gentleman's Agreement oder Gentlewoman's Agreement glaube ich nicht, dass die Vereine das untereinander hinbekommen, weil sie bekommen es ja in vielen anderen Punkten auch schon nicht hin, fair miteinander umzugehen. Und das trägt dann halt so Blüten, wie das Raba Leipzig halt 300 Millionen Schulden hat und die vom Großaktionär einfach dann erlassen werden und in Kapital umgewandelt werden. Und das ist natürlich das eine Menge Holz. So. Und das können andere Vereine halt nicht. Das trifft ja nicht nur Werder, das trifft ja auch andere. Klar. Und da können wir natürlich die Schleife binden Richtung Werder. Vereine wie Freiburg, die ja sicherlich nicht mit viel mehr Mitteln ausgestattet waren, haben das halt ganz anders.
Ja, schon. Aber Freiburg hat trotzdem eine andere Infrastruktur. Da leben die ganzen Einfamilienhaus-Hippies, also diese ganzen Hipster, ja, wirklich, also das sind ja alles da unten, die haben eine ganz andere Einkommensstruktur da unten als Bremen.
Ja, aber Bremen hatte einen finanziellen Vorteil, ja, aus dem sie nichts gemacht haben, weil sie halt, gut, es wurde auch in Steine investiert und nicht nur in Beine, das Weserstadion wurde modernisiert, sieht man dem Stadion heutzutage auch nicht mehr an. Und das ist allerdings auch sehr knapp kalkuliert gewesen, offensichtlich, denn da die Baukosten gestiegen sind, auch in dem Maße, wie es vielleicht nicht abzusehen war, aber es war kein Puffer eingerechnet, ist da viel mehr Geld reingeflossen, als geplant war und man konnte nicht mehr in andere Strukturen investieren und das ist natürlich ein Problem. Und das hat Freiburg halt schon traditionell immer anders gemacht mit viel in die Jugend investieren und in die Trainerausbildung.
Ja,
so.
Das schon. Das
muss man schon festhalten.
Aber die hatten halt auch eben das bei Bremen schon gesehen, wie es nicht geht. Ja, das ist so. Und die sind kleiner. Die sind einfach kleiner und können dementsprechend auch viel, viel schneller und individueller handeln. Das ist und die haben eben den Vorteil, da unten in dieser Gegend zu leben und das alles ganz langsam aufzubauen. Da ist ja noch viel ruhiger als bei Bremen. Also Bremen ist ja jetzt keine kleine Stadt. Das ist ja, so ist es ja auch nicht. Ne? Also deswegen mit Fürth und so ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Werder Bremen am Ende doch wieder in der ersten Liga landen wird, wann auch immer, weil es eben nicht so klein ist wie Kaiserslautern zum Beispiel. Das ist nämlich das. Kaiserslautern ist wirklich ein Dorf. Also diese haben 100 irgendwas 1000 Einwohner und das können die natürlich dann irgendwann nicht mehr kompensieren, werden sie auch nie wieder können.
Aber wichtig für die Region sehr lange gewesen, so dass das sind Land Rheinland-Pfalz da sehr viel Geld reingesteckt hat in einem Maße, die, ich sag mal so, wenn ich jetzt kein Fußballfan wäre und ich würde leben, dann würde ich schon denken, also Schulen, die modern sind, finde ich auch ganz gut. Das ist schwierig immer. Ich meine, klar, die, jetzt mit Corona war es bei vielen Vereinen so, Schalke hat eine Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen bekommen, Bremen kam auch nicht aus ohne Fremdkapital, definitiv nicht und wird es auch weiterhin nicht tun, weil wir haben jetzt wieder einen Zuschauerausschluss. Mhm. Und das sind für solche Vereine wie Bremen, aber auch wie, wobei, nee, ich glaube, Schalke hat die Zuschauereinnahmen verpachtet, ja, da ist es egal, die haben ja eh kein Eigenkapital mehr oder sowas.
Wäre das einer der wenigen Vereine, die das Stadion selber noch haben? Das ist das Problem. Wir haben Kosten, aber keine Einnahmen, das ist das nämlich.
Ja, und da versucht der Verein momentan auch andere Wege zu finden. Und jetzt kann ich nochmal den Bogen zum Weserfunk schlagen. Wir haben im Weserfunk ein neues Format, das nennt sich die Weserfunk Mixzone, wo wir so ein bisschen spieltagsunabhängig mit Gästen und anderen Beiträgen einfach Sendungen machen. Und da haben wir jetzt die erste Aufsichtsratsrätin Ulrike Hiller zu Gast gehabt. In einem Gespräch, wo sie auch darüber sprach, wie kann man denn mit dem Stadion unter anderem doch auch Geld einnehmen, wenn kein Bundesliga-Betrieb ist. Gut, große Konzerte wird es jetzt momentan auch nicht geben dort, das ist klar, aber das geht ja auch um zukünftige Ideen. Und weil das ist natürlich, grundsätzlich ist das ein Kapital, was man hat, aber was bisher nicht genutzt wurde. Und auch da muss man gucken, wie ist das sinnvoll. Also wenn ja jetzt jede zweite Woche ein großes Konzert ist und du den Rasen hinterher austauschen musst für 120.000 Euro, weiß ich nicht, ob sich das dann rechnet, also aber da wird sicherlich Wege geben. Das sind ja auch große Räume, die am Stadion dran sind, etc. Das muss ein Verein wie Bremen dann schaffen, dass man das, was man jetzt hat und was jetzt gerade in Anführungsstrichen fast ein Nachteil ist, dass man das Stadion hat, dass das wieder ein Vorteil wird. Denn ich habe es gerade angesprochen, Schalke, ich glaube, die haben alles von Merchandise bis Zuschauereinnehmen etc. auf 10 Jahre oder sowas verkauft. Also die haben da gar nichts von, um dann kurzfristig Geld zu haben, muss man auch mal die Frage stellen, inwiefern ist das denn eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn ein Verein wie Schalke irgendwie ein paar hundert Millionen Schulden haben darf, die nicht mal in Eigenkapital umgewandelt werden und trotzdem geht das alles weiter und die können fröhlich Spieler verpflichten, während andere Vereine, und das ist ja nicht nur Werder, das gilt ja auch, klar, für andere Clubs, die vernünftig haushalten oder es zumindest versuchen, die das halt nicht können. Also da muss man sich mal, ein fairer Wettbewerb war die Bundesliga noch nie, das kann der Profisport, glaube ich, auch gar nicht sein. Das ist ja auch nicht in der NBA oder im US-Sport, wo es das Draft-System gibt, das wird ja immer so gerne herbeigeführt in Salary Cap. Es wird immer so ein bisschen angeführt, aber auch da gibt es die Big Markets, da gibt es Los Angeles, da gibt es New York, da gibt es meinetwegen sogar noch Boston. Da gibt es einfach Märkte, wo die Spieler, die Topstars hingehen, weil sie dann einfach auch einen Werbemarkt haben. Also auch dort gibt es natürlich Wettbewerbsvorteile. Denn in Salt Lake City bei den Mormonen, da würde dann ein Superstar wie LeBron James dann wahrscheinlich doch nie spielen. Und insofern ist der US-Sport da, wird gerne angenommen als Positivbeispiel, aber ich glaube, im Profisport kann es nie eine komplette Fairness geben. Und die macht es natürlich auch aus, weil dadurch gibt es Underdogs und was gibt es Schöneres, als wenn der Underdog den Großen schlägt.
Ja, klar, absolut. Und das, was Werder jetzt ereilt hat, dieses Schicksal, könnte Gladbach ereilen. Zum Beispiel. Ist vielleicht noch weit weg, aber also ich weiß nicht. Wenn die nicht im nächsten oder übernächsten Jahr spätestens in die europäischen Wettbewerbe reinkommen, dann haben die auf jeden Fall ein Problem.
Da ist auch klar, da muss auch jeder Transfer sitzen, weil die sind in dieser Situation, in der Werder war, sogar mit ein bisschen weniger Einnahmen. Genau. Werder hatte 2004 diesen Titel und dann ein paar Jahre Champions League in Folge. Das hat Gladbach jetzt nicht jedes Jahr geschafft. Und wenn da ein Transfer nicht sitzt, weil das sind einfach Spieler, die verpflichten müssen, und da war Werder halt auch, die kosten dann halt so 10 bis 15 Millionen. Genau. Und wenn dann der Transfer nicht hinhaut, dann ist das halt schwieriger, als wenn ich zwei Spieler für 2 Millionen hole, weil das Ziel ist irgendwie das gesicherte Mittelfeld. Mhm. Und das ist immer ein Wabonspiel, und das auf Dauer wirklich hinzubekommen, ist, glaube ich, auch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann musst du gucken, dass du Rücklagen schaffst, glaube ich. Also das geht immer ums Geld im Endeffekt. Das ist tatsächlich Wahnsinn.
Am Ende ja. Das ist ja auch so lange okay, solange es nicht so krass ist, dass irgendwie 3-4 Vereine komplett frei von allen anderen, also das ist halt die eigentliche Problematik, ne?
Ja. Also. Dann ja fast lieber wie in Frankreich, wo es nur PSG gibt, dann spielen dann da halt alle und der Rest spielt es halt unter sich aus mit so, das ist
wobei,
ja fast noch.
Das ist ja hier auch so, nur dass eben Bayern nicht dieses ganz totale Konstrukt so ist. Am Ende ist es ja hier nicht anders. So.
Ja, aber hast du denn dahinter, also ich meine, in Frankreich hast du, glaube ich, so 5-6 Clubs, die einigermaßen auf Augenhöhe sind. Das hast du in Deutschland, glaube ich, wenn wir finanziell wieder davon reden, hast du dann halt Dortmund und Leipzig dann vielleicht noch. Und dahinter ist dann schon einmal eine Schere Richtung Wolfsburg und Leverkusen wieder. Genau. So. Ich sag mal, aus 5-6 Clubs kann vielleicht einer einen riesen Lauf haben, wenn es dann immer nur 2 sind, die den einschlagen können. Und ich sag mal so, dass Leipzig jetzt Meister wird, das steht jetzt auch nicht auf meiner Bucketlist.
Nee, ganz bestimmt nicht. Und ich sehe es auch erstmal nicht, wenn ich ehrlich bin.
Nee. Zum Glück. Ich hoffe, dass sich da der nächste große Markt auftut und dann vielleicht doch mal ein Club in England oder Spanien frei wird für Red Bull. Und dann, Meinsing haben sie.
Dann soll er das machen, ja, genau. Also, und ich meine, diese ganzen Modelle funktionieren ja immer nur so mittelprächtig, ne? Man sieht ja jetzt auch an Hertha, das läuft ja alles komplett in die Grütze. Das ist da also.
Fantastisch ist. Das ist wirklich fantastisch. Das gefällt mir außerordentlich gut. Der Unterhaltungsfaktor den, ich bin eher so neutraler Beobachter, will ich mich auch nicht nennen, aber der Unterhaltungsfaktor ist halt schon da.
Es ist fantastisch. Es ist ganz großes Kino.
Klar, weil wir natürlich aber auch ansonsten Beispiele hatten mit den Investorenclubs, die reingekommen sind, die immer erstmal sehr erfolgreich waren. Hoffenheim, Leipzig. Hoffenheim hat sich ein bisschen abgeflaut.
Wolfsburg aber, auch.
Sind halt immer noch in der Liga. Ich meine, wenn wir von Infrastruktur reden,
klar.
Ist Hoffenheim jetzt. Also,
klar. Logisch.
Also von daher ist es schon, Modelle haben meistens sehr gut funktioniert. Das ist bei der Hertha bisher noch gar nicht der Fall. Und auch da sehe ich nicht, also da wurde versucht, mit vergleichsweise viel Geld was aufzubauen. Vergleichsweise im Bezug auf vielleicht das untere Drittel der Bundesliga. Aber wenn wir dann wieder auf die Top 6 gucken, ist das dann doch auch nicht so viel im Vergleich, was dort dann investiert wurde.
Ja.
Nur halt in einer Saison und nicht wie dort über 2-3 Saisons mit einem langfristigen Scouting. Das ist schon alles. Ja, spannend ist es ja schon. Also das will ich ja gar nicht abstreiten. Wie viel mich der Fußball dann da vielleicht auch verliert in einigen Punkten, kann ich auch noch gar nicht abschätzen. Ich glaube, mir als Fußballfan tut auch zweite Liga mal ganz gut.
Ich bin begeistert. Also das, da kommen wir gleich drauf. Aber ich glaube, bei Hertha ist das Problem dieses Kurzfristige einfach. Die wollen halt innerhalb von kürzester Zeit Dinge erreichen, die völlig utopisch sind und machen Dinge, die völliger Quatsch sind. Also eigentlich alles wie immer.
Ja, und wir reden von Infrastruktur, wir reden von dem, wie ist die Region aufgestellt. Das ist Berlin. Es ist nicht zu begreifen.
Es gab schon, aber es ist halt auch Charlottenburg. Ne?
Ja, okay. Klar, aber wenn wir von Scouting und Jugendarbeit und sowas reden, hat die Hertha ja in den letzten 20 Jahren auch immer wieder wirklich sehr großartige Fußballer hervorgebracht aus der eigenen Jugend. Wenn wir die Boateng-Brüder nehmen.
Ja, aber ja nicht bei als Berlin, Beispiel. Die sind ja da woanders groß geworden.
Nein. Aber aus der Jugend von der Hertha. Und anstatt, dass man dann in die Richtung denkt und denkt, jetzt nehmen wir noch richtig Geld in die Hand, um auch daraus mal was zu machen, hätte man ja machen können. Ich meine, wir haben ein anderes Beispiel in der ersten Liga, Stuttgart, da war es ähnlich. Die konnten immer aus dem Vollen schöpfen in der Jugend und haben sich das dann aber auch selbst kaputt gemacht, indem sie halt irgendwann angefangen haben. Dann wurden die ganzen Trainer aus der Jugend abgeworben, von unter anderem Hoffenheim, von Leipzig, von anderen Vereinen. Und dann ist dieses Fundament weggebrochen. Und ich glaube, ja, vielleicht macht es eine Mischung, aber ich glaube, es gibt einfach auch nicht diese Patentlösung, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Man hätte ja auch sagen können, gut, wenn die Hertha jetzt sofort Erfolg hat und dann ist das ja auch verlockend für viele Spieler, dann baut sich darauf, vielleicht kannst du den Erfolg auf einem kurzfristigen, also das Fundament auf einem kurzfristigen Erfolg aufbauen. Wäre ein sehr naiver Gedanke.
Ja, ich glaube auch dafür ist Hertha einfach zu sehr geführt wie ein Taubenzüchterverein. Das ist alles. Aber gut, soll nicht unser Thema sein. Weil die Jugendarbeit bei Werder ist ja eigentlich wirklich, da kann man ja nicht meckern, da kannst du ja nicht mal meckern, die ist ja immer noch gut. Also Das ist ja wirklich okay. Ja, speaking of zweite Liga. Nun ist Werder abgestiegen und ich war nicht so furchtbar überrascht. Ich hatte das schon vor Jahren eigentlich erwartet, sozusagen, gewissermaßen. Nun ist es dann soweit gewesen und ich muss sagen, das war auch eine Befreiung. Das ist das, was damals die HSV-Fans, glaube ich, ähnlich empfunden haben, wo sie gesagt haben, ach Gott sei Dank, komm mal auf. So, das ging mir fast ein bisschen ähnlich. Natürlich war man traurig, klar, natürlich. Aber es war auch so ein Rucksack, den du weggeworfen hast irgendwie und abgeworfen hast und dachtest so, okay, jetzt können wir eigentlich von vorne anfangen, ist eigentlich gut. So als Fan.
Ja, ich habe dann aber, ja gut, der HSV ist jetzt auch das Beispiel, dass sie jetzt dann auch echt lange schon in der zweiten Liga rumkrebsen. Wir haben, also das ist ja die Frage, welche Vereine sind denn auch sofort oder recht kurzfristig wieder in die erste Liga gekommen und haben dort dann langfristig was aufbauen können. Das sind nicht so viele Beispiele.
Ja, Stuttgart, ne?
Köln ist relativ, ja, Stuttgart auch, aber dann auch wieder abgestiegen. Also nach die sind ja jetzt auch dann vor 2 Jahren erst wieder aufgestiegen, darf man auch nicht vergessen. Köln ähnlich, die haben immer mal wieder so ein Zweitliga-Jahr drin gehabt.
Dann. Eintracht.
Die Eintracht aus Gladbach. Frankfurt genauso. Gladbach, also das ist so halt dieses. Da auch da ist wieder das Verbonspiel, baue ich jetzt hier Strukturen auf und nehme in Kauf, noch nicht direkt aufzusteigen oder gehe ich sofort all in? Wir haben jetzt dann, ich glaube, Werder hat den Versuch gestartet, so einen Mittelweg zu machen, zu sagen, okay, wäre ganz gut, wenn es dieses Jahr klappt. Wenn nicht, bauen wir aber trotzdem langfristig was auf. Dann kamen noch so ein paar andere Sachen dazwischen. War jetzt nicht so ganz hilfreich dafür. Schalke hingegen ist sofort auf, wir müssen auf jeden Fall aufsteigen. Die haben fast nur Spieler geliehen. Das sind alles erfahrene Spieler meinetwegen, aber auch, also das ist alles sehr konfus, hat bisher ganz okay funktioniert. Dann hast du, ja, Hamburg hast du das Gefühl gehabt, jetzt haben sie sich damit abgefunden, dass sie Zweitligist sind und spielen dann irgendwie am stabilsten als die Vorjahre. Genau. Und die Vereine haben halt das Pech, dass dann da aber auch diese großen Vereine, dass so ein paar kleinere Vereine, das eigentlich gar nicht so sagen kann, wie St. Pauli, das halt geschafft haben, in den letzten Jahren was aufzubauen, worauf sie jetzt irgendwie zurückgreifen können. Ja gut,
die haben auch die Ruhe dafür, nur keiner erwartet irgendwas von denen, ne?
Absolut, und das ist natürlich ein Vorteil. Schauen wir mal, wie es Richtung Saisonende wird. Wenn es dann wirklich greifbar wird, das haben wir jetzt bei Holstein Kiel nämlich in den letzten 3 Jahren 2-mal gehabt, dass dann das Nervenflattern dann doch so groß war. Holstein ist übrigens ein gutes Beispiel für, wie man mit wenig Mitteln viel erreichen total. Kann, denn das ist ein Verein, der eigentlich in den Strukturen immer noch ein Drittligist ist. Das muss man mal ehrlich gesagt mal festhalten. Und ich glaube, dass sie es dieses Jahr wieder schaffen werden, sich zu stabilisieren und dann tatsächlich auch nicht absteigen werden. Und das ist dann auch schon wieder ein Erfolg, denn die geben jedes Jahr mit ihre besten Spieler ab und müssen eigentlich fast jedes Jahr mit einem neuen Trainer was neu aufbauen. Und das ist schon, und auch der Sportvorstand wechselt da häufig und trotzdem sind dort scheinbar grundsätzliche Strukturen so klar, was der Weg ist, dass das trotzdem funktioniert. Und das ist also so ein Vereinsmantra, will ich gar nicht sagen, sondern eher so ein eine Vereinsethik vielleicht auch ein Stück weit. Und eine Idee einfach, die konsequent verfolgt wird. Und da muss man sagen, Chapeau, das ist wirklich erstaunlich. Und für mich als geborenen Kieler muss ich auch sagen, war jetzt ungefähr so vor 6, 7 Jahren auch noch nicht abzusehen und davor schon gar nicht. Mhm. Also das war auch ein Verein, der geführt wurde wie ein Taubenzüchterverein. Das muss man ganz klar festhalten. Da wurden dann alternde Ex-Bundesligaspieler nochmal verpflichtet für 2 Jahre und mit viel Geld zugeschüttet, dass da so ein 36-Jähriger... Nee,
ja,
mehr so Kategorie Sören Seidel an. Ja, Sören Seidel oder Breitkreuz oder war es sogar Breitenreiter selber? Das ist tatsächlich. Ja, Finn Bartels lag da rum, dass er.
Den musste ich nur noch einnetzen. Das ist, aber es ist natürlich ein super Beispiel dafür, was funktionieren kann. Ne? Also wirklich großartig, fantastisch. Also.
Und es gibt immer wieder solche Positivbeispiele auch. Und Heidenheim ist auch so eins tatsächlich, die mit viel Ruhe arbeiten. Stimmt. Und
können sie natürlich auch.
Klar, definitiv. Und dann kann sowas auch ein Standortvorteil sein, gemessen an dem, was deine Ziele sind natürlich. Na, das darf man auch nicht vergessen.
Na klar.
Und ich sag mal, ob jetzt das Ziel von Werder ist, wie Heidenheim, irgendwann mal um den Aufstieg in der zweiten Liga mitzuspielen, ob das jetzt der Anspruch sein kann.
Nee, dafür ist Werder wieder zu groß, dafür ist die Stadt auch zu groß. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Bremen ist ja jetzt kein Dorf. Bremen ist eine Stadt, das ist so eine Kategorie wie Dortmund, Essen, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, Hannover so. Das ist so diese Kategorie. Also das ist ja jetzt...
aber drumherum ist
ja gut, aber...
Das ist der Unterschied zum Ruhrgebiet zum Beispiel.
Das stimmt, aber trotzdem, ja, drumherum ist bei Leipzig auch nichts, ne? Also Hannover auch nicht.
Muss ja auch nichts drumherum sein. Leipzig muss ja auch
nichts
drumherum sein.
Nee, in dem Fall nicht, aber so Hannover auch nicht. Also es gibt schon noch so ein paar gleich oder bisschen kleiner, bisschen größer Städte, wie auch immer. Und das Ruhrgebiet, das macht dich ja auch nicht davor, schützt dich ja auch nicht davor, so einen Mist zu machen, wie Schalke dann gemacht hat. Also von daher, gut.
Oder
Rot-Weiß Essen.
Vor Ewigkeiten schon.
Genau. Also insofern, da sehe ich noch so ein, klar hat Werder den strukturellen Nachteil, dass Bremen so für sich alleine so ein bisschen dasteht und drumherum nicht so viel ist, klar. Aber trotz alledem, das unterscheidet Werder, glaube ich, auch von Kaiserslautern. Das wird denen so nicht passieren. Das glaube ich nicht. Weil da ist ja gar auch nichts drumherum gewesen und die waren einfach zu klein. Das konnten die nicht kompensieren. Wenn die Glück haben, steigen die irgendwann mal wieder in die zweite Liga auf. Aber ich bin nicht sicher. Aber klar, können die irgendwann aus Versehen auch mal in die erste wieder aufsteigen. Aber die werden dann nicht mehr dauerhaft sein. Die sind einfach zu klein dafür. Das werden die nicht mehr hinkriegen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil,
so bitter, wie das ist.
Schon mal ein bisschen angedeutet. Es wird eher noch mehr von den Clubs geben, die Investoren haben in irgendeiner Form. Also wir haben viele Vereine, die halt auch schon ihre Profifußballabteilung ausgegliedert haben und die Anteile verkaufen dürfen bis zu einem gewissen
Prozent. Macht die Eintracht zum Beispiel, ne?
Die Eintracht oder halt auch der HSV mit der Ausgliederung, der VfB Stuttgart. Wobei man sagen muss, dass das jeweils das Geld, was dann dort eingenommen wurde, jetzt gar nicht so viel war, wie man das glaubt und B, auch nicht so richtig sinnvoll investiert wurde, hat man den Eindruck. Also es gibt wenig Beispiele, wo die Ausgliederung, die dann so als Startsignal gegeben wurde, auch richtig funktioniert hat. Das muss man auch mal festhalten. Also ausgegliedert ist auch bei Bremen die Fußballabteilung.
Ja, aber die gehört ja 100%
in einer GmbH in einer GmbH und keine Kommanditgesellschaft. Es können keine Anteile veräußert werden. Das ist dann da der Vorteil. Wo man festhalten muss, die Mitglieder müssen für so eine Ausgliederung stimmen. Das haben sie dort jeweils getan an den Standorten. Wie dann Wahlkampf vertrieben wurde, ist, glaube ich, einfach wie heutzutage jeglicher Wahlkampf vertrieben wird. Das ist halt auch mit merkwürdigen Mitteln und hier und dort werden dann Hoodies verschenkt auf Jahreshauptversammlung an die Mitglieder, die kommen, und an anderen Standorten wird dann über Facebook werden irgendwie Gruppen gekauft und dort wird dann Stimmung gemacht. Auf Twitter jetzt, wenn man zu Hertha ist, jetzt hier irgendwie so relativ gut aufgeflogen, dass dort wohl scheinbar auch also so Twitter-Accounts plötzlich auftauchen, die sich dann plötzlich gegen den noch Präsidenten Gegenbauer irgendwie äußern. Auch sehr schräg. Also das ist schon, das sind auch Entwicklungen im Drumherum um den Fußball, die, solange sie so dilettantisch stattfinden, dass sie entweder sofort auffliegen oder zumindest im Nachgang auffliegen und auch rechtliche Konsequenzen haben, wie bei Stuttgart, da war das nämlich mit den Facebook-Gruppen, dann kann ich damit noch leben. Aber das so ein bisschen Sorge macht einem das dann doch auch. So, was kann ich denn jetzt noch glauben? Was ist denn wirklich ein Meinungsbild? Und wie viel ist meine Stimme als Vereinsmitglied wert?
Ja, die ist natürlich in dem Moment nicht mehr ganz so viel wert, wo es diese Ausgliederung und diese ganzen Investoren gibt. Das ist ja klar.
Genau.
Das lässt sich nicht ganz verhindern. Ja, wir hatten ja auch eine Mitgliederversammlung. Können wir noch mal ein bisschen hinten ranschieben? Ich möchte eigentlich erstmal auf was anderes hinaus. Wir sind jetzt also in der zweiten Liga. Am Ende musste Kohfeldt gehen. Ein bisschen zu spät, ein bisschen ist gut. Aber wie dem auch immer sei, dann auch noch Thomas Schaaf da für das eine Spiel, okay, geschenkt, egal, kann man sich auch noch drüber aufregen, aber am Ende des Tages war es nun mal, wie es war. Und dann kam eben Markus Anfang, und jetzt lassen wir Konora mal erstmal weg und reden einfach erstmal nur über den Moment, wo er eben da war. So, und ich dachte von Anfang an, als ich den Namen hörte, dachte ich so, da war doch irgendwas mit Köln und da war es Darmstadt, weiß ich auch nicht. Und also unabhängig von dem ganzen Konora-Kram, dachte ich erstmal, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wie ging es dir da?
Ich hatte, mein Wunschkandidat war im Sommer schon Ole Werner, ganz klar. Fand es aber auch verständlich, dass er gesagt hat, dass er bei Holstein Kiel bleiben will, weil er ist Holsteiner und er hat da jetzt was aufgebaut, die waren so nah dran am Ziel und dass man dann da abblitzt. Ich weiß nicht, inwieweit dann man dann auch wirklich noch in Verhandlungen gegangen ist oder noch ein bisschen gebaggert hat, sag ich mal, oder ob man dann das auch respektiert hat, würde ich auch gut finden im Sinne von, ja, es ist ja auch in Ordnung, also auf einer menschlichen Ebene, im Sinne des Vereins, weiß ich nicht. So, ob man dann Holstein und Ole Werner nicht mit entsprechend Geld hätte überzeugen können, denn für Markus Anfang hat man ja eine recht hohe Ablösesumme gezahlt. Das war ja auch noch so ein Thema, dass man erst nur 225.000 Euro zahlen wollte und Darmstadt gesagt hat, also unter 1 Million geht hier gar nichts und Aufstiegsprämie und dies und das. Das sind auch alles so Sachen, die, da muss man sehr überzeugt sein von dem Trainer. Ich fand die Personalie aber okay. Denn ich hatte auch Angst vor ein paar anderen Namen.
Okay.
So.
Und, ja, gut, okay,
das ist ja. Dann war es okay, weil ich halt auch noch dann den Markus Anfang aus Kiel so ein bisschen im Hinterkopf hatte, wo natürlich das Bild auch ein bisschen zerrissen war, weil da ist auch klar bei Markus Anfang, ja, wenn der halt ein besseres Angebot hat, was er für sich besser empfindet, also so ein bisschen die alte Dieter Hecking-Schule, dann ist er halt weg. So, dann ist das egal.
Nun ist er halt ganz weg, aber gut, später.
Nun ist er halt ganz weg, genau. Aber sagen wir mal so, wenn der mit Werder nicht aufgestiegen wäre und es hätte ein Erstligist angefragt, bin ich mir sicher, dass er dann auch dann gegangen wäre. So, das ist für den einfach so drinne. Bei Köln die Geschichte möchte ich gar nicht so bewerten, denn es ist immer noch der FC. So, das ist auch ein eigener Kosmos. Mit dem, was jetzt hier bei Werder noch so rausgekommen ist, ist das Bild ein bisschen stimmiger, was Markus Anfang angeht. Aber ich glaube, es gibt auch Trainer, die beim FC waren, die vorher einen guten Ruf hatten und hinterher einen guten Ruf hatten, und beim FC lief es dann halt irgendwie so gar nicht und da ist viel drumrum. Das ist schon sehr speziell da und das kann einen auch richtig anfeuern. Also ich glaube, die haben jetzt zum Beispiel mit Steff Baumgart genau den richtigen Trainer für diesen Verein. Der würde auch nicht unbedingt überall anders gut funktionieren. Das war auch einer, den ich auf der Liste hatte für Werder, muss ich sagen, den ich mir gut hätte vorstellen können. Nur muss man klar fest sagen, gut, warum sollte er von Paderborn nach Bremen, wo in Bremen so viel unsicher ist, was da jetzt passiert. Das ist halt so. Und wenn dann Erstligist anklopft. Insofern war Markus Anfang für mich okay. Tim Walter, der jetzt den HSV trainiert, war bei mir auch auf der Wunschliste, muss ich sagen, weil der, glaube ich, der Typ ist, der einfach so viel umkrempeln kann und auch keine Gefangenen macht. Und ich glaube, da war ich schon der Meinung, das brauchst du auch in so einer Situation, wie Werder sich befindet. Du brauchst keinen, der eine Uschi-Buschi-Linie fährt, sondern der halt auch schon straight dann einen Plan hat. Und den Eindruck hatte ich bei Anfang auch, dass der einen Plan hat. So. Das, wie, gut, dass dann zusammen mit Sportdirektor ineinander greift, mit den Spielern, die da sind und wie ein Trainer sich vielleicht anpassen muss an den Kader, ob sich der Kader immer an den Trainer anpassen muss. Das sind andere Punkte. Ich fand das aber als Entscheidung okay, habe es aber nicht ganz verstanden in der Konsequenz mit der Ablösesumme, wenn vorher an allen Ecken gespart werden musste. Und weil so sehr überzeugt war ich da nicht, dass ich dachte, ja, da musst du für den aber richtig viel Geld auf den Tisch legen.
Ich war ja vor allem auch deswegen nicht überzeugt, weil er ja bei Darmstadt auch erst von der Mannschaft überzeugt werden musste, jetzt mal langsam mal was zu ändern. Also das war ja bei Werder auch nicht anders, ne? So viel anders war das ja nicht. Ja. Also der hat ja immer überhaupt keinen Plan B. Der hat sein Schema F, danach geht er vor und der Rest ist dann egal. Und das merkte man dann auch relativ schnell, fand ich. Und da fingen meine Sorgen an, immer größer zu werden. Und dann kam das, was ich ja dann irgendwie schon irgendwie mal in der Pre-Show vor 2-3 Jahren gesagt habe, so wenn Werder absteigt, dann sind die irgendwo im Mittelfeld erstmal und müssen sich erstmal zurechtruckeln. So, ich wünschte, ich hätte damit nicht recht gehabt. Aber ich glaube, im Nachhinein, auch aufgrund der taktischen Ausrichtung, die mir, weiß ich nicht, also es war alles schwierig. Man verkam so ein bisschen so zu dem, was man eigentlich schon vorher in der Bundesliga war, nämlich so ein graue Maus-Verein, Dingsi, keine Ahnung, wo dies nicht richtig funktionierte und das auch nicht und die Mannschaft und der Trainer ja auch nicht wirklich immer eins waren und es war schon schwierig und ich dachte schon, wenn das mal nicht noch ein langer, langer Herbst wird und am Ende des Tages hat, glaube ich, Anfang uns den größten Gefallen getan, den er uns hätte tun können.
Ja. Ja, und auch, also danke an Marco Friedl, dass er sich Corona eingefangen hat und das ganz gut überstanden hat, denn sonst wäre es ja auch nicht aufgeflogen erstmal zu diesem Zeitpunkt. Denn der Zeitpunkt war auch perfekt, denn der jetzige Trainer Ole Werner, den man dann holen konnte, ich sag mal so, ich glaube in ein paar Wochen wäre es schwierig geworden. Dann wären noch ein paar andere Trainer bei Vereinen, auch in der ersten Liga wahrscheinlich fliegen und dann bin ich mir sicher, dass auch bei Ole Werner und bei seinem Agenten das Telefon geklingelt hätte.
Mit Sicherheit.
So, und ob Werder dann noch eine Chance gehabt hätte, schwierig. Also von daher war der Zeitpunkt, also das muss man erstmal schaffen, dass man als Verein, und den Eindruck habe ich jetzt, und da ist, also wir reden hier gerade nach einem 4-0-Sieg gegen Aue, das Spiel klammer ich jetzt sogar mal aus, sondern einfach nur die Personalie Werner und wie er jetzt auch in den Interviews sich gegeben hat und wie ich den erlebt habe in Kiel, das ist für mich, werde da jetzt als ein ganz klarer Gewinner aus der Situation gegangen. So. Und das muss man erstmal schaffen. Das ist, weil das ist dann jetzt auch der richtige Trainer gewesen. Man hätte jetzt auch den bequemen Weg gehen können und versuchen können, einen größeren Namen zu holen. So. Oder zu sagen, nein, wir geben jetzt dem Co-Trainer die Chance, wie wir das schon so häufig getan haben und damit auch immer kurzfristigen Erfolg hatten. Und das hat man jetzt nicht getan. Man hat wieder eine Ablösesumme für den Trainer gezahlt. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Bereich die liegt und ob das dann auch in dem Bereich liegt, wo der Aufsichtsrat zustimmen muss. Ich bin mir aber sicher, dass Frank Baumann, der Sportdirektor, da in Austausch mit allen steht und ich glaube, dass man jetzt sogar noch überzeugter war, als man es von Anfang war, weil das auch so ein bisschen, wir wollten die eigentlich schon haben, da warst du nicht verfügbar, jetzt bist du verfügbar, jetzt ist es so eine zweite Chance nochmal. So, man war ein paar, also es fühlt sich ein bisschen an, man war ein paar Mal mit jemandem aus, aber es hat nicht so richtig funktioniert, nicht so richtig geklappt, aber eigentlich ist da noch so ein bisschen Gefühl und dann hatte man jemand anders und der hat einen dann richtig verarscht und dann fällt man sehr weich, weil dann hatten wir plötzlich jemanden da vor der Tür, der schon mal da war und der dann doch sagt, doch, ich glaube, wir beide, das passt doch. Und das ist ganz schön. Das ist, kann auch romantisch sein und erfolgreich.
Ja, durchaus. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das eine sehr gute Sache werden wird. Und vorher müssen wir allerdings noch mal über Markus Anfang 2 sprechen, denn jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Geschichten mit Konora. Du hast ja gerade schon Friedl angesprochen. Um das jetzt noch mal, wir müssen einfach darüber reden, das geht ja nicht anders. Also es ist ja wirklich, also das hat's ja auch noch nie gegeben, sowas. Also, damit habe selbst ich nicht gerechnet. Ich habe mit viel gerechnet, aber das war selbst, also das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können.
Das ist eine Geschichte, die du dir eigentlich nicht ausdenken kannst. Weil die an so vielen Momenten, es gibt so viele Momente in all dem, wie es stattgefunden haben muss, wo eigentlich irgendwer allen zuvor das Markus Anfang sagen muss, Moment mal, was mache ich denn hier gerade? Was ist denn hier gerade los? Und das also finde ich, auch das ist sehr erstaunlich und das hätte ich ihm im Leben nicht zugetraut. muss ich auch sagen, auch wenn ich kein Riesenfan von ihm war, aber ich kenne ihn ja auch nicht persönlich und sowas alles, habe ich gedacht, also jemand, der eine Bundesliga oder eine Zweitligamannschaft trainiert, der recht eloquent ist in Interviews und sowas alles, der durchaus sich auch in einer gewissen Form gibt, kann doch nicht so dilettantisch vorgehen bei so etwas, gleichzeitig auch diese kriminelle Energie, die, also ich weiß nicht, wir müssen glaube ich kurz aufholen, es geht um den gefälschten Impfpass von Markus Anfang, wer das tatsächlich nicht mitbekommen haben sollte, der kann sich ganz gut vor Nachrichten verstecken, das ist vielleicht in diesen Zeiten auch ganz gut und ganz hilfreich manchmal für das eigene Seelenheil. Und in diesem Impfausweis ist ja dem Gesundheitsamt Bremen dann aufgefallen, weil das ja mit den Daten alles nicht so hingehauen hat und auch die Chargennummer, die dort drauf stand, dass die auch eigentlich gar nicht gab. So, das ist ja das eine, wo ich denke, okay, das kann für einen nicht auffallen. Aber diese Daten, wann Markus Anfang geimpft worden sein soll, stehen in Konflikten mit Terminen, die er hatte. Unter anderem bei der zweiten Impfung, dass er zu diesem Zeitpunkt ja mit Bremen im Trainingslager in Österreich war, aber in Köln geimpft wurde an dem Tag. Und das ist schon etwas, wo ich einfach denke, Digga, guck doch mal aufs Datum, wie blöd hältst du den Rest der Welt oder wie blöd bist du selber?
Ja, definitiv. Und es ist ja auch nur aufgefallen, weil so ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt drauf geguckt hat und gesagt hat,
das ist halt auch deren Job.
Ja, genau. Ja, aber es ist ja auch Zufall gewesen eigentlich, weil die hätte ja auch nur ganz sporadisch drauf gucken können und gesagt, ja, ist gut, weg damit, nächstes. So. Ist dann aber irgendwie hängen geblieben, wie man das manchmal so macht. Ey, warte mal, einen Moment mal, was? So, das muss ja irgendwie ein Fan oder eine Fanin gewesen sein, weil sonst wüsste dieser Mensch gar nicht, wann, wer da wo war und so. Aber da ja in Bremen eigentlich fast 99% Werder-Fan sind, gehe ich mal davon aus, dass da irgendwie deswegen sich das so irgendwie im Kopf manifestiert hat, dass da dann eben klar war, Moment mal, irgendwas haut hier nicht hin, das kann nicht sein. So.
Ich glaube aber schon, dass wenn es um, es ging ja, das geht ja darum, ob in dieser Kontaktnachverfolgung
ja, das ja, in dem Moment, ja,
zu einem Corona-Erkrankten, ja. dass dann einfach, ob es jetzt eine häusliche Quarantäne angeordnet wird für Markus Anfang oder ob er sich quasi freitesten kann als Geimpfter. So, und ich glaube, dass wenn du dann in Bremen am Gesundheitsamt bist, dass du natürlich bei den Spielern und auch bei dem Sportdirektor und vor allem beim Cheftrainer, da machst du schon einmal die Kontrolle, Charge-Nummer, Daten einmal überprüfen, ist das stimmig? Ich glaube, die Mühe machst du dir schon, die machst du mit Sicherheit, das glaube ich auch, weil die Zeit wahrscheinlich gar nicht da ist, die machst du mit Sicherheit nicht, wenn es darum geht, dass irgendwer im privaten Bereich, der beim Bäcker arbeitet, das irgendwie einreicht, sondern da guckst du einfach kurz drauf und sagst, ja, ist geimpft, ist alles drin, okay. Ich glaube, dann ist, glaube ich, die Prominenz von Markus Anfang in Bremen ist ihm dann schon auch mit auf die Füße gefallen. Und das ist dann ja auch völlig richtig, dass es kontrolliert wurde. Und es wäre ja schön, wenn die Zeit da wäre, dass es bei jedem kontrolliert wird, weil dann hätten wir, glaube ich, nicht so viel. Ich vermute, es sind noch wesentlich mehr gefälschte Impfnachweise im Umlauf.
Das kann doch
nicht
sein.
Und die werden nicht alle auffallen. Was mir noch immer nicht so ganz klar ist und wo ich auch noch keine keine Fakten habe, ist, ob es jetzt wirklich auch einen digitalen Impfnachweis gab, den Markus Anfang hatte, weil dann ist ja auch wieder eine Apotheke da irgendwie so ein bisschen.
Dann, ja, müsste das dann halt überprüfen, ne?
Genau. Ja. Und wenn ich an mich und meine Impfungen denke und jetzt auch meine dritte Impfung, die Booster-Impfung, die ich glücklicherweise über meinen Job schon kriegen konnte, das dauert schon so einen Moment, bis sie da alles eingetippt haben, alles kontrollieren. Also dann entweder ist meine Apotheke hier vor Ort einfach sehr gründlich oder einige sind es halt einfach überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht gar nicht, ob es jetzt ein digitaler Impfnachweis vorlag. Man muss sagen, ich hatte das auch bei Twitter geäußert, habe sehr viel Gegenwind bekommen, dass ich gesagt habe, dass ich den Verein nicht komplett aus der Verantwortung nehmen möchte. Natürlich ist das 99% Markus Anfang, der da missgebaut hat, aber dass Bremen das jetzt nicht überprüft hat, was im Impfausweis steht. Da sagen viele, ja, wer macht das denn? Da sage ich, naja gut, du müsstest das aber eigentlich machen. Das ist dann zumindest fahrlässig.
Weiß ich nicht. So. Du musst ja deinem Trainer einen Vertrauensvorschuss geben. Du musst ja erstmal davon ausgehen, dass das alles in Ordnung ist. Eigentlich.
Es gibt ja genug, das ist ja das, worauf man sich berufen hat sofort und das ist ja, es ist ja auch sehr viel hin und her und es gab ja auch teilweise Fehler in diesen Impfpässen oder sowas alles. Du kannst ja den Trainer auch schützen, indem du einmal sagst, komm, indem du einfach selber nur, wenn du den vorgelegt bekommst, einmal guckst. Weil, ich sag mal, Mitarbeiter von Werder Bremen könnten schon wissen, wann die Mannschaft im Trainingslager war. Das ist ja, dass die jetzt nicht die Charge-Nummer googeln und bei BioNTech anrufen oder Moderna oder mit was auch immer er geimpft wurde, das ist mir schon klar, das erwarte ich da auch gar nicht. Aber so ein kurzer Check, also ich selber zum Beispiel, ich habe meine Impfung alle über die Firma, ich arbeite in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit Behinderung. Wir sind alle über ein mobiles Impfteam geimpft worden im Frühjahr und mussten dann trotzdem, obwohl das quasi bei uns passiert ist, nochmal unsere Impfnachweise vorlegen, die dann nochmal geprüft wurden vom Arbeitgeber, um damit dort alles
ja, das ist aber auch was anderes. Ihr seid ja dann auch im pädagogischen Bereich und all solche Geschichten. Das ist ja im Pflegebereich genau das Gleiche. Ihr arbeitet ja auch mit von euch abhängigen Menschen. So, das ist ja ein bisschen was anderes. Das ist ja bei Werder nun wieder ein bisschen, ne, das ist ja also da gilt dann wieder auch so dieses Ding, der ist halt erwachsen und den wollen wir jetzt auch nicht wie einen 12-Jährigen behandeln und alles nach ihm nachkontrollieren sozusagen. Klar, das sind die auch, logisch, aber es ist immer ein Unterschied, ob du im sozialen Bereich arbeitest oder ob du eben im Fußballverein, ne?
Naja gut, aber der Verein Werder Bremen hat ja ein Interesse daran, dass er den Spielbetrieb vernünftig aufrechterhalten
kann. Ja schon, aber damit rechnest du ja wirklich nicht. Also das ist ja so weit hergeholt.
Ich glaube, dass im Nachgang bei vielen Vereinen nochmal richtig
drauf geguckt wurde. Das glaube ich auch. Jetzt schon. Das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Aber da rechnet ja niemand mit. Das ist ja dermaßen abgefahren, wo man sich ja wirklich denkt, ey, das wäre einfacher für dich gewesen, du hättest gesagt, es wäre alles einfacher gewesen. Alles andere wäre so viel einfacher gewesen. Ja, also für ihn selber, ja, der Aufwand ist ja dermaßen hoch, das fälschen zu lassen, das Geld dafür zu bezahlen, die Lügerei in dem Moment, die du ja aufrechterhalten musst, du darfst dich nicht versprechen, du musst selber ja auch diese Daten im Kopf haben, die du abrufen kannst in dem Moment und so Sachen und so fort. Also das ist ja ein Mörderaufwand, den du da betreibst.
Sprich, es steht auch ein Mindset dahinter.
Ja, klar.
Das ist keine Schnapsidee gewesen. Das ist keine Notlüge in dem Moment. Ich habe nicht drei Bier getrunken, angehalten und sage, nein, ich habe nichts getrunken, sondern das ist einfach auch, genau. Und das ist ja der Moment, wo auch deutlich wird, und dann muss man, ich meine, klar, so ein Trainer, der ist halt auch noch nicht lange in Bremen und sowas alles, der wird nicht so viele Kontakte mit der Mannschaft gehabt haben und alles drumherum, das fällt dann auch nicht auf. Der hat mit seinem Co-Trainer, der ja genauso, die haben zusammen gewohnt, das hat Markus Anfang, also die Familie wohnt, glaube ich, noch in Köln auch und das hat er in Darmstadt und in Kiel hat er auch schon jeweils mit seinen Co-Trainern zusammen gewohnt.
Ja, mit demselben, ja.
Genau, mit demselben. Und ansonsten weiß ich nicht, inwiefern auch, weil war ja auch Corona und sowas alles da und er ist ja auch erst seit Sommer da. Wie willst du das aufrechterhalten, wenn du mit der Mannschaft unterwegs bist, wenn du ansonsten Kontakte hast? Weil, wie gesagt, es steht ein Mindset dahinter, dass er hat ja auch die rührselige Geschichte erzählt, irgendwie irgendwas mit seinem Vater, dass er sich deswegen nicht impfen lassen will. Und da sind wir bei dem Punkt, naja gut, aber die Vorteile von als geimpft gelten, die wolltest du schon haben. So. Und das ist ja das, was ich so wirklich schlimm finde, und weil es steckt auch eine ganze Menge kriminelle Energie dahinter, das darf man nicht unterschätzen.
Das stimmt, das schon. Aber es gibt so Menschen, glaube ich, da denkt er in dem Moment ja auch gar nicht drüber nach. Ne? Er denkt ja in dem Moment, das ist einfacher für mich. So, ich will das halt nicht und mache ich das halt so. Der muss ja bei Darmstadt auch schon nicht geimpft worden sein.
Genau, also er hat ja auch beim Dienstantritt gesagt, er ist nicht geimpft, aber eine Impfung ist ja aus April und dann ist die nächste dann im Juli, also das ist auch die Amtsstelle, es ist auch sehr dilettantisch offensichtlich gefälscht gewesen, dieser Impfnachweis. Ja. Das ist deswegen, vielleicht ist es auch kurz gut, dass nicht zu viele Hinweise, was wirklich alles drin war und sowas an die Öffentlichkeit gehen, damit man soll ja nicht so viele Tipps geben, wie man es besser fälschen kann. Was ja auch richtig ist, aber das so ein bisschen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn er sich nicht mal bei sowas Mühe gibt, also bitte, wie ist denn dann der Arbeitsethos ansonsten, fragt man sich ja schon.
Womit wir wieder bei Köln wären und meinen Eindrücken, die ich vorher schon hatte und wo ich schon so skeptisch war.
Ja, wahrscheinlich ist es dann doch, eigentlich ist es dann doch stringent im Endeffekt. Der gibt sich nicht mal bei einer kriminellen Tat irgendwie ein bisschen Mühe.
Tja, schwierig.
Zu faul zum Bescheiden.
Ja, schwierig. Gut. Er ist ja auf jeden Fall jetzt weg, Gott sei Dank. Dann kam das eine zum anderen und das andere zum einen. Also er war dann ja weg und der Co-Trainer musste, Co-Trainer war es nicht. Ja, das war zwar der Co-Trainer, aber einer vom Werder. Also nicht den er mitgebracht hat, sondern einer von uns. Zenkovic, ne? Mhm. Und der hat dann das übernommen und bekam dann auch Corona.
Ja.
Das ist großartig.
Die unwahrscheinlichsten Ereignisse im Leben des SV Werder Bremen.
Ja. Oh Gott, ey. Werder-Fan, haben sie gesagt, da kannst du was erleben, haben sie gesagt. Das heißt also, der ursprüngliche Trainer war weg. Der Co-Trainer, der noch da war, war dann auch weg. Also musste, glaube ich, ein U19-Trainer, ne?
Ja. Genau, Christian Brandt.
Dann einspringen, der sich gedacht hat, hey, ich nutze meine Chance und stell erstmal die schönen die Mannschaft um und mach irgendwas, womit sie auf gar keinen Fall zurechtkommen, was ich auch eine super Idee fand.
Zumal zu dem Zeitpunkt schon ganz klar kommuniziert war, du kriegst jetzt dieses eine Spiel, das war's.
Genau.
Du sollst das jetzt hier eigentlich nur so ein bisschen durchmanagen. Genau. So, du mach hier jetzt nichts Wildes. Das ist so, du kriegst jetzt hier für eine Stunde, kriegst du jetzt hier, wenn du so eine Kneipe hast, sagst du dem einen von den schon den Stammgästen hier, ich muss mal kurz raus, kannst du mal für eine Stunde kurz die Kneipe schmeißen. Dann gehst du für eine Stunde weg, kommst wieder und es ist plötzlich eine Cocktailbar und alles ist anders, aber keine Sau ist mehr da, weil es läuft halt auch überhaupt nicht, weil wie in der Stunde kannst du nicht so viel bewirken. Ja, Christian Brandt wollte alles anders machen, nicht alles anders machen, aber vieles anders machen. Und das zeugt auch schon von einer gewissen Arroganz, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Ja, schwierig.
Aber war ja auch nur ein Spiel, ging auch in die Hose.
Natürlich, nur ein Spiel, Gott sei Dank. So, und jetzt endlich haben wir eben diesen neuen Trainer, wo viele ja auch am Anfang ein bisschen skeptisch waren und auch skeptisch immer noch vielleicht ein bisschen sind. Denn man muss schon sagen, Ole Werner ist natürlich sehr viel näher an Florian Kohfeldt, als Markus Anfang das war, ne? So.
Ja, definitiv. Also ich habe ganz viele Kohfeldt-Vibes für die Interviews. Mhm. Das muss ich schon sagen. Das liegt mit Sicherheit auch einfach an der Art, wie sie sprechen. Und beide auch jüngere Trainer sind. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und beide norddeutsch sind. Und ich glaube, das ist dann doch ein Faktor, den du nicht ganz unterschätzen Absolut. Darfst. Wir hatten das in Bremen schon mal mit Robin Dutt, der damals zur Begrüßung Mong Mong sagte. Und da hat man schon gedacht, Ach da, wenn du dir nicht mal die Mühe gibst, also ich meine, wie kann man denn nicht wissen, dass es Moin heißt? Ich weiß doch auch, dass es schon, dass die Servus sagen. Sag ja auch nicht Sevus. Was ist denn los mit dir?
Digga? Ja, aber also das, Dutt.
So. Ja, der war schon auch speziell. Ja. Und so insofern, glaube ich, ist es jetzt ganz gut. Ich glaube, das matcht dann eher mit dem Verein, mit dem Umfeld und mit der Mannschaft. Die Mannschaft ist intakt, das hat die bewiesen in dieser ganzen Unruhe. Und das ist ein Fund, das darfst du nicht unterschätzen. Das kann auf lange Sicht, hilft dir das richtig, dass du so eine intakte Mannschaft hast. Wo es stimmt, zwischen den Spielern. Mhm. Da wird es sicherlich auch Spieler geben, die unzufrieden sind, weil sie nicht spielen. Aber ich glaube, dass es menschlich zwischen denen sehr gut funktioniert. Sonst kommst du nicht durch diese paar Wochen ohne irgendwelche Verlautbarungen aus der Mannschaft in Richtung Unmut. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr gut.
Ja, wenn es
und insofern passt das, glaube ich, mit Ole Werner, was das
glaube ich auch. Und wenn es Unmutäußerungen gab, dann eher Richtung Füllkrug, Richtung Anfang oder irgendwie so. Oder,
Ja, erstaunlich, bei dem man ja dachte, der hat kein gutes Verhältnis zu Markus Anfang, der dann ja aber sagte, ja, wenn die Anschuldigungen stimmen, dann bin ich da auch menschlich sehr enttäuscht. Und das da zeigt mir natürlich wieder, wir gucken von außen drauf und wir hören Interviews und wir sehen vielleicht manchmal Szenen auf dem Spielfeld oder auf dem Trainingsplatz, aber das sagt uns ganz wenig über das Bindungsverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. So. Und man interpretiert da immer sehr viel rein, was man eigentlich gar nicht wissen kann. Aber macht ja auch Spaß zu interpretieren.
Ja, davon lebt der Fußball ja auch, ne? Also, beziehungsweise die Fans leben davon. Es macht das ja auch keinen Spaß. Also, ist ja klar. Das gehört ja auch alles irgendwie dazu. Sonst bräuchte es ja auch keine Fußballsendungen, sonst bräuchte es keine Diskussionsrunden im Fernsehen oder dieses, was wir hier jetzt machen, ist ja auch nichts anderes. Also, wir unterhalten uns ja auch nur über den Verein, ohne wirklich zu wissen, was im Interner wirklich abgeht, so, ne, das ist ja klar. Das können wir ja auch.
Keinen blassen Schimmer.
Nee, absolut nicht. Das können wir, bis auf die Sachen eben, die nach außen getragen werden. Und da gab es ja dann diese Mitgliederversammlung, die gab es ja nämlich auch noch, denn wir haben ja jetzt auch noch einen neuen Vorstand. Du hast das am Anfang ja schon so ein bisschen eingeleitet. Ihr habt ja ein Interview geführt mit einer neuen, ja, einer Frau, die im Vorstand jetzt mittlerweile ist. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, ne?
Genau, sie ist Ulrike Hiller ist die erste Frau im Aufsichtsrat von Werder Bremen und darauf auch zu Recht sehr stolz, aber sieht sich da auch gleich mit einem Auftrag versehen. Warum ist das denn der Fall, dass sie jetzt auch nur die, also nicht nur die erste, sondern sie ist auch nach wie vor jetzt im Moment die einzige und das ist ein schönes Signal, was sie da gesendet hat und senden will. Das ist, und auch nur als Nachrückerin, weil dort die jemand, der zuerst nominiert war, dem ganz klare Tendenzen politisch nachgewiesen werden konnten, die mit den mit der Ethik des Vereins Werder Bremen nicht in Einklang zu bringen sind. Und der dann doch noch von der Wahl ausgeschlossen wurde, der nicht mehr aufgestellt werden durfte. Wobei man sich, das ist aber erst kurz vorausgekommen, und zwar durch die bösen, bösen Ultras, die das rausgefunden haben und publik gemacht haben. Und da muss man sich die Frage stellen, wie gut vorher das Auswahlverfahren lief, denn wenn das eine Untergruppierung schafft, herauszufinden, wieso schafft das nicht der Verein im Bewerbungsverfahren? Deswegen ist Ulrike Hiller zum Glück noch nach, konnte sie noch nachrücken und wurde dann auch in den Aufsichtsrat gewählt.
Genau. Und der ist ja jetzt sowieso neu, weil genau. Marco Bode und Co. ja nicht mehr da sind. Die sind ja zurückgetreten. Also nicht worden, sondern tatsächlich zurückgetreten. Die haben sozusagen, wenn man so will, Verantwortung übernommen. Mhm. Fandst du das gut?
Ja, das ist die Frage, inwiefern, also der Aufsichtsrat ist mit Sicherheit nicht unwichtig. Auch nicht komplett unwichtig, was das tagesaktuelle Geschäft angeht. Aber der bestimmt nicht, der macht nicht das Scouting der Spieler, der stellt die Mannschaft nicht auf, der trainiert nicht. Also es war so ein bisschen auch, ja, es ist ja sehr, es war im Sommer sehr laut in Bremen. So laut wie, glaube ich, noch nie. Es wurde der Rücktritt von Frank Baumann gefordert. Vehement. Ich schließe mich bei der Kritik auch nicht komplett aus und die, zu der stehe ich auch nach wie vor, dass ich finde, dass da Entscheidungen gefallen sind, die meiner Meinung nach so nicht getroffen werden dürfen. Das schloss und schließt nach wie vor Clemens Fritz mit ein und auch andere, Clemens Fritz als Leiter der Scouting-Abteilung. Und so ein bisschen fühlt es sich an, als wenn, weil das weiß man, dass Vorstand und also Sportvorstand und auch Aufsichtsrat, dass die durchaus eng verzahnt waren, als wenn die jetzt zurücktreten, um so ein bisschen Druck rauszunehmen. Und dann ist es natürlich sinnvoll und gut, weil wie gesagt, wie viel Einfluss hat der Aufsichtsrat tatsächlich aufs Tagesgeschäft? Und das ist meiner Meinung nach gering. Er hat halt eine Kontrollpflicht, der er nachkommen muss. Und das hat, glaube ich, auch Marco Bode vorher geschafft. Denn, aber ich kann trotzdem mit den neuen Kandidaten sehr gut leben, die da sind, denn die kommen aus den verschiedensten Bereichen. Wir haben einen Manager von Adidas jetzt mittlerweile mit da drin sitzen. Wir haben jetzt mit Ulrike Hiller und noch jemand anderem zwei Aufsichtsratmitglieder, die aus der Fanszene kommen, wenn man so will. Das ist auch sehr wichtig. Also wir haben da jetzt nicht nur Top-Manager aus irgendwie DAX-Unternehmen sitzen oder nur Ex-Profi-Spieler von Werder Bremen sitzen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung. Es wurde auch immer wieder gefordert, dass dort auch jemand mit Fußball-Sachverstand sitzen muss, also ein Ex-Spieler oder Trainer. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, frage ich mich, ja gut, warum? Also weil jemand mit Fußball-Sachverstand, den möchte ich im Tagesgeschäft haben. Vor allem so. Und ich finde es gut, wenn der Aufsichtsrat relativ divers aufgestellt ist. Ich meine, wir haben eine Frau drin, immerhin, aber so divers ist es auch nicht. Aber auch durch divers im Sinne von, dass die Menschen, die dort kommen, aus verschiedenen Bereichen kommen. Denn das ist kein hauptamtlicher Job. Die haben alle noch was zu tun, um davon leben zu können. Von daher bin ich damit doch sehr zufrieden tatsächlich.
Ja, tatsächlich bin ich das auch. Und ich bin sehr froh, dass Werder, was bestimmte Dinge angeht, echt stabil ist. So, was diese ganzen Sachen angeht, so wie rechts, da ist auch der Präsident, da ist einfach, da,
Hubertus. Ja,
genau, einfach, da gibt es gar keine Diskussion, das gibt es nicht bei Werder und fertig und das ist auch gut so und das ist natürlich ein schönes Bauchgefühl für einen Fan auch wieder, ne, da freut man sich natürlich, das ist natürlich klasse, passt ganz gut. Dann in dem Moment von der Fanstruktur her sowieso, aber auch allgemein zu St. Pauli, wenn man so will, die ja jetzt zusammen wohl auch ins Trainingslager fahren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, da geht es um Nachhaltigkeit, dass man jetzt nicht zwei Charterflieger und die fliegen eher an den gleichen Ort, sondern dass man so ein bisschen da zusammenarbeiten will, weil wo ist das schlimm, wenn man sich zusammen den Flieger teilt?
Eben. Passt. Passt auf allen Ebenen. Also von daher.
Ja, das denke ich auch.
Schon mal super. Ja, hast du denn jetzt Spaß an der zweiten Liga so? Also heute schon, ich auch. Also ich saß echt da und dachte so, Wer ist das und wo habt ihr die, wo ist die Mannschaft von letzter Woche? Wo sind die hin?
Ja, also doch tatsächlich, einfach weil es andere Gegner sind so ein Stück weit. Ich meine, gut, eine Niederlage gegen Paderborn tut irgendwie mehr weh als eine Niederlage gegen den BVB, das muss ich schon auch sagen. Auf der anderen Seite, selbst nach einer Niederlage gegen Paderborn habe ich das Gefühl, ja, nächste Woche können wir aber gewinnen. Und das fehlte mir in den letzten Jahren in der ersten Liga dann doch so ein bisschen, diese Aussicht und auch das Wissen, dass dir da eine kleine Serie dich sofort in den Abstiegskampf spült. Und das ist in der zweiten Liga, hast du ein bisschen mehr Puffer nach unten. Und das ist schon ganz gut. Und da hat diese Saison allerdings auch, und das ist jetzt ja wieder dann jetzt ab jetzt wieder anders und heute auch schon, die Rückkehr der Fans ins Stadion, jetzt letztes Wochenende beim Auswärtsspiel, die Rückkehr der Ultras ins Stadion beim Auswärtsspiel. Ich war auch vor Ort in Kiel im Auswärtsblock. Das erste Mal seit 3 Jahren wieder im Stadion sein, das hat auch wirklich gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin recht unregelmäßig im Stadion. Also ich wohne ja in Dithmarschen an der Westküste Schleswig-Holsteins. Der Weg ist jetzt nicht ganz so kurz nach Bremen. Ja,
wem sagst du das?
Ich versuche es pro Saison trotzdem 1 bis 2 Mal zu schaffen. Aber aufgrund von Corona und vorher war ich jetzt dann seit 3 Jahren nicht mehr im Stadion. Mhm. Und dann steht man da zwischen Gleichgesinnten einfach. Und zwar Gleichgesinnten, aber die wegen einem Ding da sind, Werder und auch der Werte, die Werder vertritt. Die aber aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kommen. Und ich hätte es nicht gedacht, aber mir ist so ein Tränchen in die Wange runtergekullert, als ich da stand, weil es einfach so ein Gefühl war, was ich so lange nicht hatte und was dann einfach in diesen Zeiten einfach dann doch gut tut. Und da hat zweite Liga trotz der Niederlage, die wirklich, wirklich schlimm war, hat zweite Liga trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und so viel Spaß hatte ich auch im Stadion in der ersten Liga lange nicht. Das, und da waren auch trotzdem ein paar Siege bei. Aber irgendwie, doch, die zweite Liga macht mehr Spaß und aber noch mehr Spaß macht sie mir, wenn wir gewinnen und aufsteigen.
Ja, wobei dann, wenn du aufgestiegen bist, weißt du wieder genau, okay, jetzt kommt Bayern, brauchst du gar nicht gucken. Ne? Das ist halt echt einfach ermüdend. Also, weil wirklich, es ist ja wirklich so. Wann hat Werder natürlich Bremen das letzte Mal gegen Bayern München gewonnen? Wann war das? Vor 10 Jahren? Vor 15? Ich weiß es nicht.
Ist sehr lange her. Ich glaube, also wenn Werder in dieser Saison noch aufsteigen sollte, geht das nur einher mit einer massiven Verbesserung in ganz vielen Bereichen und Strukturen. So, sonst schaffst du das nicht mehr, weil wir jetzt schon ein bisschen Rückstand haben. Von daher glaube ich schon, dass das dann auch ein Signal sein kann für die erste Liga wieder. So. Und dann sind die Ziele halt erstmal andere. Und ich glaube, das tut dem Verein auch wieder gut. Ich meine, wir sind abgestiegen und das Jahr davor in die Relegation gekommen, aus einer Saison, wo wir gesagt haben, wir wollen das europäische Geschäft. So. Und ich glaube, da jetzt mit mehr, ich meine, würde viel mehr Demut in die erste Liga mitbringen. Und das tut dem Verein wie Werder Bremen, glaube ich, gut.
Das kann schon sein, ja. Das kann schon sein. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die zweite Liga ist aufregender, spannender und dieser Rucksack ist weg. Also ich gucke jetzt,
Ach so, die Last hier.
Genau. Ich gucke nach vorne und habe nicht mehr Angst vor irgendwas. Diese Angst, diese ständige Angst, die ist einfach weg. Also selbst wenn du verloren hast, kannst du danach immer noch schlafen, weißt du?
Ja. Ja, ich, also wenn wir Freitagabend spielen und wir verlieren, dann weiß ich, dass Wochenende ist. Wobei, das ist besser geworden, als es früher war. Wenn früher Werim verloren hat, dann war mein Wochenende, das war im Moors. Das war so, da hatte ich schlechte Laune und dann, egal was danach war, dann, das ist inzwischen besser geworden. Das schon, man wird vielleicht dann doch ein bisschen reifer mit dem Alter und ich bin Vater geworden im letzten Jahr. Das rückt den Fokus halt auch nochmal ein bisschen gerade. Aber während des Spiels, boah, also das ist schon doch schlimm manchmal, wenn wer das schlecht spielt, wie ich mich aufregen kann über sowas. Und dann hinterher denkt man dann auch, meine Güte, ey, was ist denn mit dir los? Wie kann man sich denn so aufregen?
Klar.
Oh, ja, es ist, Die Angst während des Spiels ist, also heute, wir haben 4-0, also es stand 3-0 und ich war trotzdem noch
nervös. Ja, stimmt, das ging wirklich
nicht. Jetzt ein Tor und dann geht's dahin, dann vergangen die das noch. Also
das ist bei mir genauso gewesen, ja. Ich dachte auch so, nee, also lass mal lieber 4-0, das ist für mich schöner irgendwie, da habe ich ein besseres Bauchgefühl. Das ist ja klar, während des Spiels sowieso, aber insgesamt ist meine Gefühlslage eine ganz andere als noch in der ersten Liga. Also in der ersten Liga war ich nur ermüdet nachher hinten raus, aus ganz vielen Gründen. Das ging nicht nur um Werder, ging aber darum, dass du mehr verloren als gewonnen hast, auch immer gegen dieselben Mannschaften, die jahrelang nur noch verloren hast. Es war alles so trüb und neblig und so halbdunkel und irgendwie waren alle traurig und man hatte überhaupt keine Lust mehr auf Werder-Spiele und hat sie trotzdem geguckt natürlich. Das ist weg. Das ist wirklich weg bei mir.
Ja. Doch, ja, das vielleicht schon.
Also das auch. Schon.
Das
war das, was du also meintest, als du sagtest, dass die zweite Liga dir besser tut? War das die emotionale Entspannung?
Ja, genau. Also das ist dieser Druck ist einfach weg. Dieser Druck, nicht absteigen zu dürfen oder wie auch immer. Oder dieses vielleicht schaffen wir es doch noch. Und das ist alles so ein Grau in Grau gewesen und tierisch ermüdend und erdrückend auch. Das war wirklich nicht schön. Man hat dann mehr schlechte als gute Laune gehabt. Eigentlich war es schon fast egal, ob man unentschieden gespielt hat oder verloren hat oder selbst ein Sieg hat mich dann gar nicht mehr so richtig glücklich gemacht, weil ich wusste, naja, das nächste Spiel verlieren wir eh wieder. So, also das war alles nicht mehr schön und jetzt ist das insofern besser geworden, als dass ich außerhalb des eigentlichen Spiels entspannter bin. Während des Spiels ist völlig klar, da wird geschimpft und gerohrspatzt und da denk ich mir dann manchmal auch wieder, ey, der Fußball macht uns alle kaputt, alle. Wir werden alle noch daran zugrunde gehen, also die Fans, ne? Ist klar, das sagen wahrscheinlich Handballfans genauso und das sagen wahrscheinlich Fans von Eishockey auch und also
nee, die nicht.
Jeder und jede, die irgendwie für einen Verein brennt oder für irgendwas, ein Künstler oder ein Tennisspieler oder sonst, ist völlig egal. Du hältst es ja dann mit dem und bist ja emotionalisiert. Ja, und dann macht dich das natürlich irgendwie kaputt, so auf die Dauer. Und wenn man dann so ein gemeinsames Erlebnis dann auch noch hat, wie so ein Stadion-Ding irgendwie und so ein Verein auch Werte vertritt, die man auch selber vertreten kann und so, das macht natürlich schon was. Und natürlich ist man während des Spiels immer noch voll in diesem Fokus, ne? Also diese Scheuklappen-Ding halt. Aber außerhalb des Spiels geht es mir jetzt halt viel besser.
Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass es das in die richtige Richtung geht. Also auch wenn Markus Anfang
ist. Das hatte ich bei Anfang
nicht. Du hast ein bisschen Problem. Ja, aber mit dem Kader vielleicht mehr dann tatsächlich?
Weiß ich nicht. Ich hatte nachher auch wieder so fast nicht grau, nicht ganz so grau, aber es war schon wieder so ein bisschen, dass ich so einen Mini-Ermüdungsbruch hatte. So. Jetzt hingegen scheint die Sonne und der Himmel klart auf. Und dieser Mann hat seine Karriere in Kropp beendet, also im Kreis Schleswig-Flensburg. Er ist also der reine Welttrainer. Ja, also.
Ja, der TSV Kropp, Legendenclub, natürlich. Ne? Ja, liebe Grüße.
So, nämlich. So.
Gegen die haben wir immer gewonnen.
So. Und alles, er ist Norddeutscher, was will man mehr? Der Schleswig-Holsteiner an sich und überhaupt und sowieso. Nee, das ist natürlich völliger Quatsch, aber ich habe einfach ein besseres Bauchgefühl. Völlig irrational und völliger Quatsch, aber daran halte ich mich jetzt erstmal fest. Also insgesamt geht es mir in der zweiten Liga, auch bei Anfang ging es mir in der zweiten Liga besser als im letzten Jahr unter Kohfeldt. Das muss ich schon ehrlich sagen.
Also, aber wieso völliger Quatsch? Also, dass man sich identifiziert mit dem Verein und mit den Werten, das ist ja schon einmal wichtig, aber natürlich auch mit den handelnden Personen. Klar. Wenn ich mich mit denen nicht identifizieren kann, dann fällt es mir schwer. Und dann, das ist, glaube ich, auch insofern haben wir den Vorteil, dass Bremen diese Werte so sehr vertritt und sehr, sehr nach außen vertritt, dass wir immer noch diesen Anker haben, an dem wir uns klammern können. Ich meine, wir haben es gerade in der ersten Liga beim größten deutschen Club bei den Bayern gehabt auf der Jahreshauptversammlung, wo Mitglieder das Gefühl haben, hier werden unsere Werte aber überhaupt nicht mehr vertreten. Und dann haben sie vielleicht noch die Identifikationsfiguren. Und da bin ich gespannt, wie da jetzt die mittelfristige Entwicklung ist, was da jetzt noch passiert, ob sich da die Fanszene spaltet, ob da was passiert, ob es dann Umdenken gibt in irgendeiner Form. Ich kann mir nichts und doch alles vorstellen. Und da haben wir den Vorteil bei Bremen, dass wir natürlich diese Werte irgendwie immer haben und auch in der Fanszene, glaube ich, sehr gut vertreten
haben. Das hat Bayern ja auch. Also die Schickeria ist ja stabil.
Ja klar, Genau. Aber wir haben dann schon diese zwei Punkte. Und wenn dann jetzt noch eine Identifikationsfigur auf der Trainerbank dazukommt, dann hilft das ja, schon klar. ganz viel. Denn mein Herz an Spieler hänge ich schon lange nicht mehr. Das habe ich irgendwann aufgegeben, weil die immer gewechselt sind, wenn ich mein Herz an einen Spieler verloren habe.
Das war ja früher auch leichter, weil du hattest ja auch länger Zeit, dich an eben jene zu gewöhnen, ne? So überhaupt erstmal. Also.
Ja, ich mochte auch immer nicht immer die ganz offensichtlichen Namen. Also ich habe es letztens im Weserfunk schon erzählt und also ich fand Christian Schulz als Linksverteidiger, den fand ich richtig gut und aus der eigenen Jugend und sowas alles, ja, und dann war der weg. Und so ging das irgendwie immer, bis ich immer gedacht habe, naja, und ich freue mich über die und die finde ich auch gut. Und dann sind ja auch selten die Stars, die dann wirklich die Identifikationsfigur werden. Das darf man auch nicht
vergessen. Also, wen ich im Moment klasse finde, ist Roger Azalé. Den finde ich großartig. Ist mir auch völlig egal, ob der gut oder schlecht spielt. Das interessiert mich nicht. Wer im pinken Jogginganzug zum Training kommt, ist mein Freund. Fertig.
Okay. Ja, den Swag dreht er auf, aber fallen kann auch
ja,
schön.
Ja, das ist nun, ne?
Ja, alles schwierig.
Finde ich cool. Ich mag den.
Ja, klar.
Mit dem kann ich mich alleine deswegen identifizieren. Der ist 1,68 groß. Wunderbar. Prima. Dem kann ich so gerade in die Augen gucken, das ist auch mal schön für mich. Ne?
Mhm. Aber ich glaube, dann tatsächlich wieder kurz den Bogen zu den Bayern zu spannen. Die haben mit Leon Goretzka auch so jemanden, natürlich. Mit dem sich viele von den stabilen Fans klammern können. Und die dachten aber, dass sie mit Joshua Kimmich auch so einen haben, der ja mit Goretzka diese Wiki-Corona-Kampagne ins Leben gerufen hat. Und die dann ja vor ein paar Monaten dann vielleicht, ich glaube, da war der eine oder andere wirklich bitter enttäuscht. Aber die haben mit Leon Goretzka wirklich einen der stabilsten deutschen Fußballprofis. Das muss man ganz klar festhalten. Und der macht die Bayern ein Stück weit sympathisch, sofern das ein einzelner Spieler schaffen kann. Zumindest für den freue ich mich, wenn der gut spielt. Sagen wir so.
Der kommt ja auch nicht daher. Ne? Wo kommt der überhaupt?
Das mag sicherlich ein Faktor sein.
Kommt der nicht aus dem Ruhrgebiet?
Der kommt Bochumer, Bochum? Oder? Ja, Bochumer okay. Junge. Zumindest aus der Bochumer Jugend. Bochum, Schalke, Bayern. Jetzt, da ist Bochum mir sogar noch am nächsten vom Fansein her.
Die haben so ein geiles Stadion.
Ja, mag sein, weiß ich, war ich noch nie. Die spielen ja momentan in der ersten Liga. Wird jetzt diese Saison auch nicht dazu kommen. Nee,
leider
nicht. Aber ich glaube, diese Identifikationsfiguren, die brauchst du immer und die gibt es vielleicht ein Stück weit weniger, als es sie früher gab, weil du mehr weißt über die Spieler. Auf der anderen Seite, was wir heute wissen über manche Spieler, also dass ich Mario Basler mal richtig gut fand, da schämt man sich ja fast für.
Ja, das konntest du ja damals nicht wissen. Eben, also ich hatte in dem Moment, da hatte ich eine ganz eigene Geschichte sozusagen. Und zwar war das, als er bei Kaiserslautern, glaube ich, war das. Da war er auch mal.
Ja.
Das war, glaube ich, war das nach oder vor Bremen? Ich weiß es gar nicht.
Das war nach Bremen, nach den Bayern.
Richtig, genau. Und das war nämlich, relativ spät in seiner Karriere. Und da ist er irgendwie vom Spielfeld runter und hat einem Kameramann sozusagen die Kamera ins Auge gehauen. Also mit der Hand einfach mal drauf. Und da war ich so, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, nö. Einfach nur nö.
Ja. Ja, Jürgen Klinsmann hat in die Werbetonne getreten, da hat er keinem mit wehgetan, außer sich selber.
Genau.
Und Basler haut halt zu. Könntest du dir heute wahrscheinlich auch in der
Form. Nee, das wäre das Karriereende wahrscheinlich. Auf jeden Fall eine lange Sperre.
Wobei, es gibt ja diesen Spieler von jetzt Real Madrid vor Chelsea, der Eden Hazard, der hat doch mal einen Balljungen getreten.
Echt?
Ja, da hat der Balljunge hat den Ball festgehalten, hat Hazard den umgeschubst, dann lag der Junge auf dem Ball, hat Hazard da mal den Ball drunter draus getreten und da mal ein paar Mal zugelangt. Gutes Spiel ist bei Real Madrid, glaube ich, oder spielt er dann?
Weiß nicht, keine Ahnung.
Ist auch so weit weg von Werder Bremen, diese Vereine
das
inzwischen.
Das weiß ich nicht.
Also insofern, ich glaube, vielleicht denkt man das oder wünscht man sich das nur, dass wir als Gesellschaft da so ein bisschen, dass es dann doch ein Stück weit Cancel Culture geben würde, die es dann im Endeffekt aber gar nicht gibt.
So. Ja, es gibt ja auch immer noch Ramos, ne?
Ja, klar, es gibt immer noch Cristiano Ronaldo.
Also,
das, So, es gibt immer noch andere Spieler, Karim Benzema. Ja. Es gibt Spieler, die drohen Haftstrafen. Mhm. Es gibt Lucas Hernandez von den Bayern. Es gab Franck Ribéry. Oh, es ist also im Endeffekt, was einige Spieler, und das muss ich tatsächlich sagen, wenn ich manchmal die Vergleiche höre, so, oder manchmal so höre, so, ja, das war ja, ich habe es auch gesagt, eigentlich war das auch unumgänglich, dass Werder Bremen Markus Anfang entlässt. Jetzt sollte man meinen, dass es ja auch unumgänglich ist, dass sich ein Verein von einem Spieler trennt, der mit einer Minderjährigen geschlafen hat und ihr Geld dafür bezahlt hat. Sollte man jetzt denken. Nö. Oder der seine Freundin geschlagen hat. Oder es gibt so viele Beispiele. Ich habe vorhin Jerome Boateng als gutes Beispiel für die Berliner Jugendarbeit, was den Fußball angeht, hervorgehoben. Dass der aber scheinbar menschlich so ein bisschen Panne ist, weiß man inzwischen auch. So, und Cristiano Ronaldo ist ein mutmaßlicher Vergewaltiger. Und es ist halt immer noch kein wirkliches Thema. Der hat jetzt 801 Tore geschossen. Das ist viel wichtiger.
Richtig.
Und insofern, wahrscheinlich wird es heute doch auch keinen interessieren, wenn jemand wie Mario Basler halt ein Kameramann die Kamera ins Gesicht drückt.
Ja, es wird jetzt schon, natürlich ein, zwei Wochen würden sie drüber reden, so, ne, das auf jeden Fall. Also er wird wahrscheinlich auch eine Strafe kriegen heutzutage, im Gegensatz zu früher, das auf jeden Fall. Da bin ich mir schon ziemlich sicher, aber das wäre dann natürlich auch ganz schnell wieder vergessen. Also.
Und wahrscheinlich Stadionverbot für den Kameramann.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
also das sind auch Blüten, die der Fußball treibt. Heutzutage sind die Profis vielleicht ein bisschen gläserner, es ist alles globaler, man erfährt mehr und das ist hat dann doch nicht so viel Auswirkungen, wie man sich das erhofft.
Ja, oder eher negative, weil man Sachen weiß, die man gar nicht wissen will. Ne? Also da ist ja Eggestein ein gutes Beispiel dafür, dass der hat also gar nichts von den ganzen Sachen und will das auch nicht. Also.
Ja, genau. Oder auch manchmal Sachen, die dann skandalisiert werden, die mir aber völlig egal sind. Wenn Max Kruse irgendwie 20.000 Euro im Taxi vergisst, dann ist das in erster Linie das Problem von Max Kruse und nicht von mir. Genau. Also da hat er keinem mit geschadet, außer sich selbst. So, dass das ein Skandal ist, dass ein Fußballprofi sehr viel Geld mit sich rumträgt. Der aber dann offensichtlich auch noch sehr gut pokert, dass dort gewonnen hat. Das sind so Sachen, wo ich einfach denke, das wird dann skandalisiert. So, das wird dann ja fast auf eine Ebene gestellt mit den von mir genannten Sachen. Und das ist natürlich auch eine Problematik.
Absolut. So, das ist eine echt große Problematik, ja. Stimmt. Ja. Och, das ist auch so ein Name, der hier fehlt, ey. Oh, Max Kruse, ja. Was ein geiler Kicker, ey.
Ja, definitiv. Und aber auch seine Zeit bei Werder gehabt. Und ich glaube, es ist dann auch richtig von ihm gewesen, das dann nicht weiter zu verfolgen. Schon. Und das ist dann ähnlich wie, wir haben von den Namen Finn Bartels genannt, der letzte Saison bei Holstein eine Wahnsinnssaison gespielt hat und ich sage nach wie vor, es war richtig, dass man den Vertrag zu dem Zeitpunkt nicht verlängert hat, weil ich meine, darf man nicht vergessen, die Wahnsinnssaison in der zweiten Liga gespielt hat, das ist für einen Spieler wie Finn Bartels natürlich dann auch eine Spielwiese ein Stück weit.
Ist schön,
ob das in der ersten, ob das in der ersten Liga funktioniert hätte, weiß ich nicht, das ist dann schwierig zu prognostizieren oder jetzt im Nachhinein zu sagen, das war damals auch richtig und natürlich tut das einem dann auch trotzdem ein bisschen weh, wenn der so gut performt und man die eigene Mannschaft sieht, wie sie halt nicht so gut spielt und trotzdem waren das Entscheidungen, die ich immer nachvollziehen konnte.
Ja, der hatte seinen großen Moment einfach gegen FC Bayern München im DFB-Pokal, als er die letzten Elfmeter reingenetzt hat.
Ja, und ist ja auch in den Walk of Fame des DFB-Pokals aufgenommen worden.
Zu Recht.
Dass es das gibt, wusste ich vorher gar nicht. Ja, völlig zu Recht, definitiv. Ja, das darf man nicht vergessen. Letzte Saison stand kurz im Raum, dass Werder Bremen gegen Holstein Kiel im DFB-Pokalfinale spielt.
Stimmt.
Beide im Halbfinale gewesen. Tja. Ja, dann so kurz davor vom Finale.
Tja.
Hat nicht funktioniert.
Nicht, leider nicht.
Auch das ist natürlich, es gibt den DFB-Pokal, es gibt einen Wettbewerb der Vereine wie Werder und andere Vereine, der uns doch nochmal diese Glücksgefühle eines eventuellen Titelgewinns bescheren kann. Das darf man nicht
aber
vergessen.
Nicht mehr in diesem
nein, nicht mehr in diesem Jahr. Und Werder Bremen wird auch nie wieder deutscher Meister werden. Das sage ich jetzt einfach mal.
Wahrscheinlich nicht, die Chancen ist genauso groß wie ein Lottogewinn. Also wenn nicht noch geringer.
Ja.
Also.
Und persönlich würde ich dann sogar den Lotto gewinnen, erstmal nicht. In der gewissen Höhe.
Ja. Das kann schon sein, ja. Ja, was glaubst du denn, wo es hingeht? Glaubst du, dass Werder direkt wieder aufsteigen wird? Also siehst du eine Möglichkeit oder kann das passieren oder glaubst du eher,
ja, passieren kann das auf jeden Fall.
Ist das realistisch, wollen wir so sagen?
Wenn es passieren kann, ist es ja auch realistisch.
Ja, gut, aber hältst du das tatsächlich für eine eine Möglichkeit, die auch nah ist und nicht einfach nur so Fantasie und Spückenkickerei und weit weg. Und
ja, das ist kein reines rechnerisches, ist möglich, doch, das glaube ich schon. Ich glaube, dass eine Mannschaft wie Regensburg sich nicht auf Dauer oben halten wird. Schalke wird man jetzt mal sehen, wie sie ohne Torotte spielen bis zum neuen Jahr. Sie haben immer noch ein paar Spiele, die sie dann haben ohne ihn. Aber was für mir ja wichtiger ist, ist die Entwicklung, die Werder spielerisch als auch als Verein insgesamt zeigt. Also das, ich möchte nicht im Winter Paniktransfers von irgendwie 35-Jährigen, wo man hofft, dass die einem dann jetzt nochmal diesen einen letzten Kick Richtung Aufstieg geben, sondern ich möchte lieber das Vertrauen in den Kader und in die jungen Spieler sehen. Und dann nehme ich auch Rückschläge in Kauf, weil da sind die Ausschläge nach oben und unten sind da einfach mehr da. Und die nehme ich dann gerne in Kauf. Wenn die Richtung stimmt, dann bin ich auch mit Platz 9 zufrieden und sage dann aber, dann können wir nächstes Jahr richtig angreifen. So. Und das halte ich für wichtiger und das hoffe ich, dass der Verein das ähnlich sieht. Und das ist ja das, was ich Ole Werner zutraue. Und das ist auch das, was der Verein deutlich gemacht hat, dass man gesagt hat, es geht darum, dass wir hier den mittel- und langfristigen Weg gemeinsam gehen wollen. Und das ist die richtige Entscheidung. Man hat keinen Trainer geholt, von dem man jetzt denkt, das ist jetzt der eine Schuss, der jetzt sitzen muss und dann steigen wir damit auf. Und das halte ich für völlig richtig und das will ich sehen. Aber ich glaube auch, dass dieser Kader stark genug ist, um eine Serie hinzulegen, dass man irgendwie von den nächsten 7 Spielen 4 bis 5 gewinnt und das reicht, um wieder oben anzugreifen.
Ja. Hört sich gut an. Ist eine schöne Zukunftsperspektive. Gefällt mir gut. Und ich bin auch zufrieden mit diesem langfristigen Ding, was man ja eigentlich auch schon mit Kohfeldt vorhatte. Hoffentlich klappt es diesmal besser. Vielleicht hat er ja auch Kohfeldt zugeguckt und hat gesehen, was der vielleicht auch nicht richtig gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht macht er natürlich auch logischerweise 2, 3 Dinge anders, ist ja auch klar, ist ja ein anderer Mensch einfach. Aber es gibt natürlich schon Parallelen, ne? Es wäre schön, wenn es diesmal klappen würde. Es wäre schön, wenn es wirklich diesmal funktionieren würde. Würde ich uns allen wünschen. Und wünschen ist auch ein gutes Stichwort, denn ich glaube, wir können uns vielleicht im nächsten Jahr wieder treffen. Vielleicht sind wir dann wieder in der ersten Liga, wer weiß.
Das wäre schön.
Machen wir das doch einfach.
Zur vierten Welle.
Ja, zur vierten Welle. Ja, dann sind wir aber alle geimpft, dann ist es nicht mehr so schlimm.
Ja, gut.
Also insofern, auch das wird dann wahrscheinlich besser sein. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und bin immer sehr gerne bei euch zu Gast.
Sehr schön. Vielen lieben Dank. Schön.
An dieser Stelle verabschieden wir uns von allen RadiohörerInnen, denn wir wenden uns auch heute für unser letztes Segment dem Wein zu. Wir sind weiterhin beim Weingut Horst Sauer. Das gehört zu den renommiertesten Weingütern in Deutschland und in Franken, wo es zu finden ist. Wir haben schon in der letzten Woche einen Silvaner verkostet und wir haben auch diese Woche einen Silvaner dabei. Und auch diesmal handelt es sich um einen Prädikatswein. Wir haben den Silvaner S. vom Eschendorfer Lump.
Genau, das wird aber demnächst verschwinden, das S, weil es ja jetzt die erste Lage gibt. Und das bringt die Leute wohl nur durcheinander offensichtlich. Keine Ahnung, so habe ich das in dem Rieseninterview erfahren, was ich da gesehen habe bei YouTube. Und was es mit Horst Sauer zu sehen gibt im Hamburger Abendblatt, ist das, glaube ich, 4 Flaschen heißt es, heißt dieser Channel nicht, sondern wie heißt es, die Playlist kann man sagen, also diese Geschichte, die da über das Hamburger Abendblatt läuft und da war eben auch Horst Sauer zu Gast und das S wird also verschwinden und die erste Lage wird bleiben. So, es handelt sich also um die erste Lage von Horst Sauer und ich muss mich an dieser Stelle sofort entschuldigen, der ist natürlich, das ist Jahrgang 2020, den kann man trinken, aber den soll man natürlich noch nicht trinken. Das ist natürlich Quatsch, der soll eigentlich 5, 6 Jahre liegen. Weil,
wow, doch so lange.
Ja, da wird die Säure geschliffen und so. Dann riechen wir außer den Früchten, die wir kennen schon vom Silvaner, wir kennen die Quitte, wir kennen die Birne, wir kennen das leicht Vanillige in diesem Fall auch schon, ist da so ein bisschen drin.
Ja, also es ist auf jeden Fall Fruchtsüße ohne Ende. Das. Er wirkt auch irgendwie so wärmer und runder als letzte Woche.
Und da ist Rauch drin. Also da ist so eine
Rauch?
Ja.
Okay.
Da ist das erste Mal, habe ich jetzt beim Silvaner von Horst Sauer, von denen, die wir bis jetzt probiert haben, Rauch. so eine Mini-Rauchnote, die ich bei Silvana gerne mal habe.
Auf jeden Fall überhaupt nicht so zitronig.
Ja, das wird sich gleich ändern.
Okay, oh Gott. Na gut.
Also der hat schon Zug. Also. Hm. Ja, der ist auf jeden Fall auch würzig. Der ist nicht nur fruchtig. Hm. Wenn man den ein paar Jährchen liegen lässt, und das würde ich euch empfehlen, weil ich bin der festen Überzeugung, Silvana kommt. Das sage jetzt auch nicht nur noch ich, das sagen jetzt schon andere Leute, dass der Silvana wirklich einer der zukünftigen Weine ist. Also was ich machen werde, ich werde mir von diesem Wein tatsächlich eine Kiste holen. Und werde die hinlegen. Und werde die vergessen. Wie ich das so mit einigen Weinen machen werde, die wir in Zukunft noch probieren werden. Den ein oder anderen Super Toskana zum Beispiel kann man auch gut weglegen. Aber dieses hier, und man soll immer nur die Weine weglegen, die man mag. Nicht diese Hype-Weine oder so. Wenn ihr Geld machen wollt damit, okay, aber dann sind wir eh die Falschen. Dann müsst ihr euch andere Sachen anhören. Mir geht es tatsächlich, oder uns geht es ja ums Genießen. Und wenn man einen Wein weglegt, dann legt man den weg, damit er besser wird. Damit man merkt, wie sich ein Wein im Laufe der Jahre so verändert. Ist total spannend, diesen Spannungsbogen mitzuerleben. Es gibt ja Weine, die man richtig lange weglegen muss. Ne? So ein Barolo, da ist alles unter 10 Jahren Kindsmord. Ne? So. Gut, gut. Aber du kriegst die auch erst mit 4, 5 Jahren. Mhm. Also, ne? Und hier riecht man schon, der ist komplex. Der macht Lust. Und da muss man auch nicht aufs GG warten oder sich das große GG kaufen. Kann man natürlich machen, ist auch toll, super. Kostet ja auch nicht die Welt, muss man ja ehrlich sagen. Ich meine, 27 Euro für ein großes Gewächs. Was gibst du denn in Frankreich für ein Grand Cru aus, bitte? Das ist ja, ne? Und die Qualität ist nicht minderwertig, die ist nicht schlechter, im Gegenteil. Horst Sauer ist mit seiner Tochter zusammen mit Sandra Sauer, die beiden machen unglaublich tolle Weine. Finde ich. Das sind schon so Künstler, die WinzerInnen, finde ich. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja, ich bin sehr neugierig.
Ja, dann Prost.
Prost. Hm. Hm, ja, da ist die Zitrone. Hm. Da bin ich schnell, aber er ist trotzdem süßer. Mhm.
Ja, und ich habe mir angewöhnt, den ein bisschen länger im Mund zu halten. Dann hat er so Pfeffer an den Seiten, an der Zungenseite. Mhm. Mhm. Ganz witzig.
Hm. Stimmt, hast du ein bisschen Schärfe.
Ja, voll gut. Und der steht natürlich, ne? Also ist ja klar. Also ich habe den jetzt auch schon wieder 3, 4 Tage offen im Kühlschrank und das Ding steht wie eine Eins. Also das ist überhaupt kein Problem. Also diese ganze Meer... Weine können nicht im Kühlschrank stehen, das stimmt. Wenn ihr eure Lidl- und Aldi-Weine da reinstellt, dann brechen die innerhalb von kürzester Zeit zusammen. Das gilt aber auch für etwas teurere Weine. Ich habe auch schon, ich nenne den Namen nicht, einen etwas teureren gehabt. Das war Merlot und noch irgendwas mehr. Und der ist mir nach einem Tag komplett weggebrochen. Also komplett oxidiert. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass da schlecht und schlampig gearbeitet wurde einfach. Das darf eigentlich nicht sein.
Der hat wieder diese Bitterkeit, wie das Weiße von Zitronen oder Orangen. Mm. Ist nicht mein Favorit, aber ich finde es hier sehr viel runder als in der letzten Woche.
Auch also diese Bitterkeit ist nach 5 Jahren, oder nicht nach 5, aber nach 6, 7 Jahren weg. Mm. Ist wirklich so. Das ist dann ein ganz anderer Wein. Das werden wir mal machen. Wir werden uns mal diesen Wein hier, das finde ich jetzt nämlich spannend, wir werden uns jeweils irgendwie 3 Flaschen davon kaufen. Und dann werden wir die über die Jahre immer mal wieder probieren. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal ein schönes Experiment. Mhm. Weil die haben Lagerungspotenzial. Weil gerade Weine mit Säure können lange lagern, ne? Weil weil diese Säure wird geschliffen durch diese Lagerung. Also Säure und Tannine, das ist immer ganz gut. Für so lange Lagerung. Ja, das können wir mal machen. Das finde ich eine gute Idee. Die ist mir gerade so wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Nochmal, mir tut das sehr leid, weil das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, einen 2020er hier zu verkosten und den jetzt zu bewerten, ist ziemlich unfair. Wir machen das jetzt mal trotzdem im Hinblick darauf, dass wir auch ältere probieren im Anschluss. Wir werden also diesen Jahrgang in 3, 4 Jahren nochmal probieren. Mal sehen, wie er dann schmeckt. Mhm. So. Und ich bin jetzt mal frech und ich sage, ich sehe das Potenzial. und rieche und schmecke das Potenzial und bin mal sehr nassforsch und gebe dem deswegen auch genau wie immer 5 Punkte.
Dazu kann ich mich nur schwer durchringen. Es ist einfach nicht mein Ding mit diesem komischen Zitrusbitter-Ding. Auch wenn er mir besser gefällt als der Silvaner letzte Woche, gibt es 4 Punkte von mir. Mhm. Wunderbar. Das heißt, der Silvaner S, die erste Lage vom Eschendorfer Lump, vom Weingut Horstsauer, hat 5 Punkte von Herrn Martinsen und 4 Punkte von mir bekommen.
So ist das. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit Chianti Classico Reserva. Nee, mit Chianti Classico. Das Reserva kommt danach. Wir steigern uns langsam. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal auch wieder Themen und Wein.
Das ist richtig. Beim nächsten Mal sind wir natürlich wieder bei den Specials, denn wir sind immer noch im Dezember. Und wir werden uns beim nächsten Mal zunächst dem Chianti hingeben, für alle, die uns nicht im Radio hören. Und dann werden wir uns in unserem Special mit Hans Blumenberg beschäftigen. Was ganz Neues für uns. Das ist die letzte Sendung dann vor unserer Sendung mit den Alben des Jahres. Da wird es besonders spannend, denn zumindest ich bin immer noch völlig in der Sinnkrise, wen zur Hölle ich noch wählen soll.
Das ist
zum Album des Jahres.
Sehr gutes Stichwort. Gehet hin und wählet. Gehet hin und stimmet ab. Link in den Shownotes, wie immer, und sowieso auch bei Twitter und Instagram und überall nerven wir euch ja sowieso schon damit. Also abstimmen ist wichtig für unser Seelenwohl sozusagen, für das schöne Bauchgefühl und für überhaupt alle. Das ist gut für euch, gut für uns und gut für uns alle. So.
So ist es. So ist es. Irgendwer muss uns ja auch widersprechen, sonst ne? Führen wir hier unsere Diktatur fröhlich fort.
Ja, so sehr widersprechen die uns im Moment noch gar nicht. Also,
das stimmt.
Das sind interessante Ergebnisse. Spannend, spannend. Also, wenn ihr das ändern wollt, wenn euch das nicht gefällt, dann ändert das. Stimmt ab, dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Alles, was ihr wählen könnt, sind übrigens die Alben, die wir beide als Rent bezeichnet haben, weil sonst hätten wir da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Alben, das wäre ein bisschen viel. Ihr habt 5 Stimmen, ihr müsst nicht nur ein Album wählen, ihr könnt also 5 von diesen ganzen auswählen, die euch am liebsten sind, von diesen ganzen Alben, und dann wird es übernächste Sendung von uns das große Finale geben in diesem Jahr, wo wir dann unsere Alben des Jahres vorstellen und natürlich auch eure. Das wird auf jeden Fall schön. Bis dahin verabschieden sich von euch
Jennifer Eichter
und Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Kim. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Gerne.
Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.